Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute mit einem fantastischen Gast. Pillard wird da sein. Ihr kennt ihn als Rap-Legende und als Urgestein des Ruhrgebiets. Er ist großer Schalke 04-Fan und er hat heute einiges zu erzählen. Außerdem natürlich Tobi, Nico und ihr.
Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass ihr mit Aufmerksamkeit dieses Intro geschaut habt, während Nico und ich uns über private Angelegenheiten unterhalten haben. Schade, dass ihr reingeplatzt seid, um uns dabei zu stören. Wir waren gerade kurz vor dem inhaltlichen Klimax. Schade, müssen wir halt in die nächste Werbepause abwarten, um das fortzuführen. Herzlich willkommen zur Bundesliga. Es gibt heute einiges zu besprechen. Pillard wird gleich diesen Stuhl hier einnehmen. Er ist gerade noch unterwegs, denn er ist mit der Deutschen Bahn gefahren.
So. 95 Minuten Verspätung.
Müsste man einkalkulieren eigentlich.
Ja. Also, Wasser auf dem Boden?
Nein, er wurde in die erste Klasse verfrachtet. Weil jeder, das ist ja der Trick, jeder, der sich auf den Boden setzt, kommt innerhalb von kürzester Zeit zur ersten Klasse und wird dort bedient.
Das ist Deutschland, hier sitzt niemand auf dem Boden.
Ich bin gestern auch ICE gefahren und ja. In meinem ICE um 21.36 Uhr, in den ich in Hannover einsteigen sollte, stand da drunter der ICE von um 20.36 Uhr in die gleiche Richtung, der 80 Minuten Verspätung hatte.
Siehst du?
Ja. Das ist Deutsche Bahn.
Ich finde, die Deutsche Bahn sollte anfangen, auf ihren Teppichen so Muster zu machen, die wie ein Sitzplatz sind und die dann auch mit Nummern versehen. Dann kann man sich die auch reservieren. Dann kann man, wenn man irgendwie durch den Gang geht und hat dann direkt vor der Toilette den Sitzplatz und da ist aber schon jemand, kann man sagen, entschuldigen Sie, ich habe hier den Sitzplatz im Gang neben der Toilette reserviert, stehen Sie bitte auf.
Ja, finde ich sehr gut.
Ja.
Steckdosen.
Bahnkomfort, selbstverständlich.
Steckdosen. Ja. Oder USB-Anschlüsse so auf, ja. auf unten, so auf Sitzhöhe.
Das stimmt. Apropos Steckdosen, die geben ja Unmengen von Energie frei.
Oh Gott,
und
oh Gott.
Diese Energie, die ist auch gerade beim Energiemittelhersteller Red Bull Leipzig, aka Rasenballsport, zu erkennen. Die fegen durch die Liga in einem Tempo. Ja, das erinnert schon, als wenn sie an der Steckdose angestöpselt werden.
Das war eine sehr laue Überleitung.
Ich
wusste nicht genau, wo du hin wolltest, aber dass du dann auch noch die komplette Tagesordnung über den Haufen wirfst, die Herr Escher hier 5 Stunden lang vorbereitet hat.
Nee, das ist ja okay.
Das ist völlig okay. Guck, lies dir mal die Tagesordnung durch. Ich bin exakt auf Kurs, mein Freund.
Okay, alles klar. Ich ziehe alles zurück.
Nur weil du da sitzt, musst du dich die ganze Zeit rumstänkern. Apropos, Eddie kann heute leider nicht. Weil sie Frankfurt vermisst, aber
Frankfurt hat verloren, deswegen ist er nicht hier.
Aber Nico wird sein Bestes tun, das inhaltlich zu kompensieren.
Reden wir über die Eintracht.
Wegen eurem ganzen Chaos hier bin ich schon komplett durch.
Jetzt sind wir schuld.
Sind es mir alle anderen draußen. Ich bin komplett durch hier mit diesen beiden Chaoten. Der ruhige Pol von Etienne fehlt hier einfach, der hier Ruhe reinbringt und Ordnung.
Kann es sein, dass ich kann nur aus Überleitungen und Kommentare zu überleiten. Ich hab doch schon alles in die Wege geleitet, um jetzt deinen Punkt in Angriff zu nehmen. Setz dich doch mal zu.
Ich habe hier so eine Kamera so eingestellt, dass beide Plätze sind. Und ich sitze immer so direkt am Rand. Deswegen habe ich gedacht, ich wechsle mal damit so.
Ich seit 5 Minuten versuche jetzt über Fußball zu reden und ihr sabotiert mich am laufenden Band. Jetzt ist Feierabend. Wir reden jetzt über Leipzig, die in Düsseldorf 3-0 gewonnen haben, weil das steht auf dem Tagesordnungspunkt und jetzt ist Schluss mit lustig.
Ein verdienter 13-0-Sieg, würde ich sogar behaupten. Weil dieses 13-0 von RB Leipzig, bei denen es ja derzeit sehr gut läuft. Wir haben jetzt schon in längerer Zeit nicht mehr intensiv über RB Leipzig gesprochen. Die sind so ein bisschen unter das Radar gefallen, weil ich auch lange Zeit nicht wusste, was ich aus dieser Mannschaft machen soll. Also wie ich diese Mannschaft besprechen soll. Sie hatten ja in der Mitte der Hinrunde so eine kleine Phase, wo man ja das Gefühl hatte, da gibt es noch Anpassungsschwierigkeiten zum Nagelsmann-Fußball. Und jetzt muss man sagen, momentan sind sie die einzige Mannschaft der Liga, die es Woche für Woche schafft, mit mehr als einem Tor Vorsprung völlig ungefährdet zu gewinnen. Also dieser klassische Fußball, den man von einem Spitzenteam erwartet. Nicht, dass man sich irgendwie zu einem 1-0-Sieg knapp macht, sondern wirklich Woche für Woche klarer Sieg, ein Torverhältnis von plus 26 mittlerweile,
ja.
Stärkste Offensive der Liga, die treffen, wie man will. Und jetzt mit einigen Monaten Abstand muss ich auch sagen, langsam scheint diese Nagelsmann-Magie auf die einzelnen Spieler überzugehen.
Ja, und das ist tatsächlich ein gutes Zeichen, denn du hast ja gerade gesagt, diese Delle, die war absolut erkennbar. Ich finde, Nagelsmann hat die gut moderiert. Mhm. Ne? Also wie er quasi seine Spieler kritisiert hat und was er da so auf den Pressekonferenzen gesagt hatte, das hat er gut gemacht. Und das ist ja auch etwas, was ein Trainer vielleicht auch im Laufe seiner Jahre erst so richtig perfektioniert, wie man so ne, Stars moderiert. Und je größer die Stars, desto schwieriger ist das Unterfangen. Und er hat das offensichtlich ganz gut hinbekommen. Seitdem läuft's richtig bei Leipzig. Und ich glaube, die haben richtig Bock, auch Meister zu werden. Die sehen sich jetzt nicht, die haben nicht die Bescheidenheit zu sagen, ey, mal gucken. Warum auch? Sie waren schon Vizemeister. Warum sollen sie jetzt sagen, Vizemeister ist das Ziel? Das ist ja Quatsch. Ich glaube, die haben richtig Bock, das Schwächen in der Konkurrenz auszunutzen. Und jetzt hat es sie tatsächlich zum ersten Mal auf den Tabellenplatz 1 gespült, denn Gladbach hat ja nun mal verloren, also 2 Punkte Vorsprung und immerhin 6 Punkte vor den Bayern. Also, die haben richtig Bock.
Die haben richtig Bock und die haben auch eine Kadertiefe mittlerweile. Also, jetzt hat am Wochenende Schick zum Beispiel von Anfang an gespielt, der das sehr gut gemacht hat aus dem Rückraum. Werner ist ja sowieso in einer tollen Form und das ist halt nochmal diese Nagelsmann-Magie, die ich gerade angesprochen habe, dass sie jetzt wieder, dass er es wieder geschafft hat, einzelne Spieler, die man nicht so auf der Rechnung hatte, auf ein neues Niveau zu heben. Hervorheben möchte ich jetzt zum Beispiel Leimer, der im Mittelfeld richtig aufblüht, den man so lange Zeit, den ich auch lange Zeit unter Kämpfer abgespeichert hat, aber der seine Dynamik jetzt viel besser zum Einsatz bekommt. Überhaupt schafft es Nagelsmann unfassbar häufig, dass diese Spieler in Situationen kommen, wo sie ihr Tempo ausspielen können. Also wirklich so richtig schöne Ablagen, Fußball und dann ins Tempo reinkommen. Das kannst du mit einem Werner machen, auch einem Schick, einem Leimer. Sabitzer, ein Kunku, die da sehr oft diese Ablagen spielen oder diese Pässe in die Schnittstelle rein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Um ein Mini-Kritikpunkt anzubringen. Sie haben in jedem Spiel immer noch so ein, zwei Szenen, die nicht gut sind. So, die ein, zwei Szenen, die, wo sie dann in der Staffelung zu weit auseinandergezogen sind, wo sie ihre Absicherung nicht so haben, wie sie es in der letzten Saison hatten. Und diese Szenen, das war dann, glaube ich, ein Pfostentreffer von Düsseldorf zum Beispiel, wo du das gemerkt hast. Diese Szenen bestrafen auch Gegner gerne, wenn der Gegner ein großer Gegner ist. So blöd es klingt. Ich weiß nicht, wie ich das rational erklären kann. Wenn du gegen den FC Bayern spielst und der FC Bayern macht einen Fehler, dann kannst du dir sicher sein, der Gegner wird diesen Fehler ausnutzen. Weil die alle gegen Bayern spielen und sie wissen, das ist unsere einzige Chance. Gegen Leipzig ist das noch nicht ganz so. Und wenn da die Gegner vielleicht hinkommen, könnte es ja nochmal sein, dass dann das Ding 1-1 steht plötzlich und dann nochmal der Kopf ins Wanken.
Ja, man hat jetzt, du sagst es, der Pfostentreffer Düsseldorfs, aber auch jetzt davor gegen Paderborn zum Beispiel mit 3-0-Führung im Nacken, da hätten sie es fast noch hergeschenkt. Also die überrollen zeitweise den Gegner und dann aber werden sie ein bisschen fahrlässig und geraten dann unnötig nochmal in Bedrängnis. Das ist vielleicht in Form von Cleverness, die der Mannschaft noch ein bisschen abgeht, dass sie da erstmal reinwachsen müssen. Ich meine, sie haben, sind immer sehr gut darin gewesen, Verfolger zu sein. Jetzt sind sie in einer Position, wo sie auch was zu verteidigen haben.
Auf einmal, aber andererseits 70% Ballbesitz, 3-0 für Sieg. Das ist schon neue Qualität, die Leipzig hat, die sie die letzten Jahre nicht immer hatten.
Ja.
Und irgendein Leipzig-Fan auf Twitter, ich weiß leider nicht, wer hat es jetzt schön gesagt, es ist halt ein schönes Gefühl zu wissen, dass man diese Spiele gegen Außenseiter gewinnt, dass man jetzt auch mit einem ganz anderen Gefühl in das Spiel gegen Dortmund gehen kann, was diese Woche kommt. Dass man auch sagen kann, okay, wenn man das nicht gewinnt, haben wir immer noch einen Vorsprung auf Dortmund, dann wissen wir, dass wir am Wochenende wieder punkten können.
Aber die gehen in meinen Augen nicht als Außenseiter in diese Partie. Die sind Tabellenführer, die spielen die deutlich bessere Saison. Ich glaube nicht, dass die sich da verstecken müssen.
Nee, verstecken nicht, aber es ist ja auch ein schöne Aufgabe für Dortmund, die jetzt wieder so ein bisschen in Fahrt gekommen sind. Und wir haben ja oft gesagt, das sind Aufgaben, die sie mögen, wenn sie selber nicht als Favorit unbedingt auf den Rasen gehen können, wenn sie selber ihr Tempo eher ausspielen können. Und da ist halt diese ein, zwei Szenen, die ich gerade angesprochen habe, die Leipzig immer drin hat, die dürfen sie jetzt gegen Dortmund nicht drin haben.
Ja, ich bin sehr gespannt. Jedenfalls grüßen die derzeit von der Tabellenspitze. Und in der Champions League gibt es auch ein schönes Duell, nämlich gegen den Vorjahresfinalisten Tottenham.
Hotspurs. Da reden wir morgen in Bundesliga Hotspurs. International drüber.
Das machen wir so. Ja, wollen wir weitergehen zum Tabellenführer der jüngeren Vergangenheit, Borussia Mönchengladbach. Die hatten jetzt ihr Hoch, jetzt ist Leipzig dran. Das waren jetzt 2 Nackenschläge innerhalb kürzester Zeit. Erst das völlig unnötige Ausscheiden in der Euroleague. Das hat wehgetan, auch als neutraler Beobachter. Und dann der Verlust der Tabellenführung mit dem 2-1 in Wolfsburg oder 1-2 aus Gladbacher Sicht. Waren jetzt nicht so schöne Tage für die Borussia.
Nee, eigentlich wahrscheinlich aber auch so dem vorherigen knappen Erfolgen. Ich glaube immer 7 Spiele mit einem Torunterschied gewonnen und so. Also alles sehr knapp. Sehr, sehr, sehr. Auch der Gladbach-Sieg gegen Bayern mit sehr viel Energie, so, das ist dann vielleicht in der Saison auch ganz logisch, dass es immer ein kleines bisschen umschwingt. Und der Knacks, den du da aus diesem Heimspiel in der Europa League mitgenommen hast, gegen die Mannschaft, die ich bis heute nicht aussprechen kann.
Besiktas.
Dankeschön. Das hat Spuren hinterlassen. Ich finde, das hast du dem Spiel auch so ein kleines bisschen angemerkt. Das dann aber, also weil du triffst ja auf jeden Fall nicht auf ein Wolfsburg, das jetzt unheimlich selbstbewusst ist, sondern das ja auch aus einer Unstimmigkeit intern kommt, wenn der Trainer auch öffentlich die Mannschaft schon anfängt, so ein kleines bisschen anzuzählen. Aber offensichtlich haben die vielleicht auch diese Trainerkonstellation, dieses kleine besondere Momentum, das da drin steckt, dafür gesorgt, dass zumindest Augenhöhe vorhanden war, und dann ist es am Ende doch ein Lucky Punch, finde ich. Aber der ist dann diesmal auf Wolfsburger Seite und nicht auf Gladbacher, wie sonst eigentlich den Rest der Saison.
Ja, wobei, das war schon, was die relevanten Statistiken angeht, so eins der schlechteren Gladbach-Spiele diese Saison. 18-5 Torschüsse gegen Wolfsburg. Wolfsburg eine Mannschaft mit relativ wenig Torschüssen normalerweise. Ich hatte schon das Gefühl, dass da Gladbach einerseits dieses Ausscheiden in den Knochen noch steckte, ein bisschen auch körperlich in den Knochen steckte. Da hatte Wolfsburg die leichtere Aufgabe unter der Woche. Aber auch, dass sie überrascht waren, dass Wolfsburg jetzt nach Wochen, wo sie mit Fünferkette gespielt haben, plötzlich auf Viererkette umgestellt haben. Dass Wolfsburg sehr viel früher raufgegangen ist, dass sie den Spielaufbau sehr viel rigoroser unterbunden haben. Und da kam so Gladbach ein bisschen Stuhl. Das war ja auch ein sehr hässliches Spiel. Das war jetzt ein sehr Spiel mit vielen Zweikämpfen, vielen Fouls, wenig Spielfluss auf beiden Seiten. Und das hat dann Wolfsburg sehr gut hinbekommen, jegliches Momentum abzutöten, das irgendwie hätte entstehen können zugunsten von Gladbach. Mhm.
Auch ein sehr laufintensives Spiel scheinbar, ne? Oder?
Ja.
Ja? Also ja. Vielleicht, ich weiß
jetzt gar nicht die Zahlen.
Nee, ich gucke mir das hier gerade im Vergleich an, weil du bei den Torschüssen gewesen bist, habe ich mir die restlichen Zahlen angeguckt, war es von da an recht ausgeglichen. Und im direkten Vergleich zum Beispiel zu zwei, drei anderen Spielen, wo ich mir ein bisschen statistisch schon angeguckt habe, sehr laufintensiv.
Wie viel Laufleistung?
Ja, 120 Gladbach oder 19 Wolfsburg gegen 117 Gladbach.
Ja, das ist geht noch,
ja. Beide Mannschaften mal 10 bis 15 mehr als Düsseldorf zum Beispiel.
Ja, gut, klar.
Ja, das ist schon klar, aber insgesamt halt trotzdem damit recht intensiv.
Mhm. Wolfsburg, muss man sagen, hat auch Euroleague gespielt. Ne? Also, wenn man jetzt da vielleicht einen gewissen Kräfteverschleiß bei Gladbach attestieren möchte, dann muss man sagen, Wolfsburg hat auch Euroleague gespielt. Vielleicht nicht ganz so intensiv, weil die Situation eine andere war, aber auch die haben gespielt. Ne?
Ich glaube, man muss ja mal bei Gladbach auch mal sich vor Augen führen, dass das schon eine sehr, sehr tolle Saison ist bisher und auch sehr überraschend. Und ich glaube, dieser Überraschungsmoment auch dazu gehört, dass sie so gut gestanden haben, wie sie standen. Dass sie vorne zweifelsohne Qualität haben, ist auch klar. Nur jetzt stellt er alle drei auf und es funktioniert überhaupt gar nicht. Das heißt, es wird da sicherlich auch wieder ein Umdenken in der nächsten Woche passieren.
Du meinst die Büffel da vorne?
Ja, genau. Er hat ja die drei Büffel, die neue
Büffelherde.
Ja, die eigentliche Büffelherde.
Sagt man das so? Ist das schon so etabliert, die neue Büffelherde?
Weiß ich nicht. Kann man sonst, es gibt auch, ist das Wiesent nicht genetisch fast identisch mit dem Büffel?
Ist das so?
Kann man eigentlich auf Wiesente sagen, ist es
Bison?
Wo lebt denn das Wiesent? Die Wiesentherde klingt halt leider nicht so geil.
Büffelherde.
Naja, aber wenn es halt einfach vom Aussehen und vom Verhalten recht ähnlich ist, ist ja nur die Phonetik.
Du bist der Tierexperte unter uns.
Also, ich google das jetzt kurz, aber ich meine, das Wiesent ist ziemlich, also
dieses Wiesent ist.
Was zur Hölle macht ihr hier gerade?
Möchte kurz noch zwei Spieler herausheben beim VfL Wolfsburg. Schlager ist unfassbar wichtig, dass der wieder da ist.
Ja. Ist ganz interessant, ja, genau.
Ja. Dass der jetzt wieder da ist, dass er wieder von Anfang an spielen kann, dass der auch so schnell wieder reingeworfen wird, eben weil er so wichtig ist für das Team.
Hat er das aber auch schon in der Europa League auch schon sofort aber Impulse gesetzt.
Letzte Woche, glaube ich, war das Comeback erst oder vor zwei Wochen und jetzt wieder dann, wie lange war er auf dem Feld? Ich guck kurz, fast die ganze Spielzeit, also 77 Minuten. Das ist schon eine schöne Belastung.
Da freut er sich.
Der Schaber, ja, da freue ich mich drüber. Was in zweiter Hinsicht positiv war, weil Schlager sehr viel weiträumig agiert hat und dadurch ein bisschen Arnold ein bisschen zielgerichteter aufs Tor gehen konnte. Arnold war an 9 Torschüssen beteiligt in diesem Spiel, also mehr als jeder andere Bundesliga-Akteur an diesem Spieltag.
Mhm.
Der hat jetzt auch dann dadurch ein bisschen in Klasse gewonnen.
Definitiv. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe über Kickbase über seine Performance gefreut.
Arnold. Ja. Ja, man muss dazu sagen, Nils hat bei Kickbase den neuen Punkterekord eingestellt. Du hast 2.500 Punkte gemacht in einem Spieltag.
Ja, nicht ganz. 2.275.
Ja. Aber du hast so viele Punkte gemacht, wie ich in den letzten 6 Wochen, glaube ich.
Ja, aber so viel zum Vergleich. Ich habe 450 Punkte gemacht an diesem Spieltag.
Ja, 450. Komm rein! Komm rein!
Was hast du?
Willard ist da, ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist.
Grüß dich, mein Lieber. Du beleidigst mich viel, aber du weißt die Termine.
Ja, du bist entschuldigt, weil wir wissen, wie du hergekommen bist. Setz dich, schön, dass du da bist. Verkabelt bist du schon.
Jawohl.
Und Schal hast du auch
Ja, ich hab mir gedacht, wir müssen. Mein Gott.
Was siehst du direkt irgendwas?
Der, hier spielen zwei Sachen ins Gesicht. Das ist einmal dieser schwarz-gelbe Sticker da, obwohl der nicht größer ist als andere, keine Ahnung, der liegt wahrscheinlich an mir.
Ja.
Aber den Schal da, da müssen wir, das ist ja...
Den hier, ne? Das ist überragend. Der hier?
Das ist ja...
Der muss weg, oder?
Nein. Der muss weg. Der muss hier quasi ersetzt werden oder zumindest ergänzt werden, um... Ich bin mal so frei, ne?
Kannst du gerne machen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, du, wir haben gerade...
Stadionflecken drauf. Currywurstsoße.
Ist authentisch.
Ja, natürlich. Dafür bin ich hier heute, Leute. Dafür bin ich hier.
Wir sind gerade noch dabei, ein bisschen hier Gladbach... Was, Wolfsburg und Gladbach zu beenden. Und das machen wir noch kurz. Beteilige dich gerne und dann widmen wir uns mal dir. Ja? Dann wirst du dir mal vernünftig vorgestellt. Und dann können wir aber Gladbach und Dings. Ich habe übrigens Wiesent gegoogelt. Es ist absolut fast nahezu identisch. Das ist quasi das europäische Bison. Also warum nicht einfach die Gladbacher Wiesent-Herde in Zukunft? Also ich finde,
klingt einfach bescheuert.
Büffel ist getrademarkt schon von Frankfurt. Von daher.
Das wird sich durchsetzen, auf jeden Fall.
Glaube ich auch.
Ich glaube auch. Also. Bist du durch? Sind wir durch mit Gladbach?
Ja, die Gladbacher Fans beschweren sich immer, wenn wir so wenig drüber reden.
Aber ja, jetzt sind sie auch nicht mehr Tabellenführer, jetzt muss man auch nicht mehr drüber reden. Ab jetzt geht's bergab. Ich würde sagen, kommt kurz zusammengefasst, die Meisterschaftsflatter geht los.
Ja,
am Ende wird's Platz 7.
Boah.
Gladbach.
Boah, ist aber böse, ey.
Nein, das ist Quatsch. Sag mal, was sagst du denn? Wo glaubst du denn, wo landet Gladbach?
Auch nicht viel besser als 7, ne?
Ja. 6.
Zwischen 4 und 6, ja, würde ich realistisch vielleicht schon.
Ja.
Ja.
Ich glaube auch, also die ersten 3, das wären Bayern, Leipzig, Dortmund wahrscheinlich. Und ab da hat jeder eine Chance, ne? Auf 4 hat jeder eine Chance, dieses Jahr so ein bisschen. Ja, komm, wir beenden das dann, kümmern uns ein bisschen um dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Platt. Der Nico hat schon lange versucht, dich irgendwie mal klar zu machen für die Sendung.
Ja, ja.
Du hast dich natürlich so lange bitten lassen, bis es sportlich für dich
auch ist. Als ich gesagt habe, ich muss arbeiten, habe ich das stimmt nicht. Aber worüber soll man denn jetzt reden? Das ist ja, das sieht ja alles nicht gut aus. Von daher habe ich auf eine gute Situation, eine sportliche gewartet und ja, bin mir gerade nicht sicher, ob das noch viel besser wird diese Saison. Von daher.
Ja, eben.
Perfekte Zeitpunkt gewählt.
Tatsächlich. War, ihr seid auf dem Champions League Platz. Lass uns kurz noch über dich reden. Vielleicht kenne ich nicht alle, du bist quasi eine Rap-Legende des Ruhrgebiets, kann man das so sagen. Du hast früher viel mit Samy Deluxe gemacht. Hast verschiedene Alben, ich glaube 3 Alben waren es, ne?
3 Solo-Alben. 2 Alben damals noch mit Snagger zusammen, unter Samy quasi, bei Samy auf dem Label. Ja. Ganz viele Mixtapes und ja. Das mit dem Legendenstatus lasse ich immer andere beurteilen, aber.
Ja, habe ich ja gerade.
Ich habe ein bisschen Musik gemacht, sagen wir mal so.
Ja. Genau, und daher kennst du natürlich auch Nico. Daher, Nico macht ja auch ein bisschen was mit Rap. Er versucht das schon seit Jahren von wegzukommen, deswegen hängt er mal bei uns rum.
Ja. Aber den Eindruck habe ich übrigens auch.
Ja, ist meine Therapiestunde hier immer, um ein kleines bisschen mal einfach mal mit anderen Menschen zu reden.
Ja.
Und dann bringe ich ihn halt mit.
Irgendwann kannst du halt auch nicht mehr das 20. epische Interview machen mit diversen Kollegen von daher, ne?
Tja.
Ja, irgendwann.
Ja, und was du natürlich. Das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb du heute hier bist, auch mitbringst, ist deine Leidenschaft für Schalke 04. Mhm. Du bist ein riesiger glühender Fan, du hast auch Musik gemacht, kann man sich auf YouTube angucken, über deinen Verein. Mhm. Genau, und den Schal hast du auch dabei. Bist du immer im Stadion? Bist du Stadiongänger?
Ja, also immer ist sicherlich der falsche Ausdruck. Ich habe in meinem Leben noch keine Dauerkarte besessen, weil... weiß nicht, wenn du das Geld dann investierst, dann müsstest du auch aus meiner Sicht sicherstellen können, dass du so, 80-90% der Spiele oder so in der Saison mitnimmst und die Zeit habe ich leider immer aus verschiedensten Gründen nicht. Aber ich gebe mir Mühe, so oft wie es geht, im Stadion zu sein, ab und zu auch mal eine Auswärtsfahrt mitzunehmen. Gerne auch mal international, wenn
es möglich ist.
Wenn es gegeben ist, die Möglichkeit und ja. Naja, ich bin halt geboren in Gelsenkirchen, da groß geworden, lebe da auch bis heute noch und dann ist schwer dran vorbeizukommen.
Oder? Ja, ne? Das ist tatsächlich, glaube ich, auch. Das ist wie eine, so eine Religion, ne?
Ja. Ja, ich weiß, das ist immer dieser Religion-Talk und Schalke ist ein Mythos und blablabla. Ja, also auch das würde ich, glaube ich, eher Außenstehende beurteilen lassen, ob das wirklich so besonders ist. Klar ist es für mich besonders, ich kenn's aber nicht anders von klein auf so. Aber du kriegst halt gerne von anderen, die außerhalb kommen, die Bestätigung sagen, also die letzten 1,5-2 Kilometer zum Stadion ist halt alles voll. Ne?
Wie heißt diese Straße da? Wo
man Schumacher.
Das ganze Straße ist blau-weiß angestrichen, ist auf jeden Fall nicht normal.
Aber für mich ist es das so. Ja. Für uns ist es, das ist normal. Weißt du? Vater damals mitgenommen, Stadion, Parkstadion noch. Zaunkarte hier schon, die Kröte muss nicht bezahlen und so und dann ist das so halt. Ja, die klassische Zaunkarte, die gibt's auch in der Arena auf Schalke immer noch, also da haben sie auf jeden Fall Lücken hinterlassen. Ja, und die besagte Straße, die du gerade gesagt hast, da gibt's, habe ich auch schon mal irgendwo, du kennst die Story, glaube ich, sogar schon. Da hat dann irgendwer mal mitten auf dieser Kurt-Schumacher-Straße, heißt die, das ist halt die Straße, die vom Hauptbahnhof bis zum Stadion führt. Mittlerweile heißt sie auch so in einem bestimmten Teil die Schalker Meile. Ne, das wurde dann irgendwann mal so beschlossen und naja, gut. Dann gibt's so ein relativ großes Eckhaus auch, was relativ weit sich noch erstreckt, und das war mal in einer ganz normalen Farbe, und dann hat es irgendwer gekauft und der hat es halt in so einem Ockergelb angestrichen. Oh. Ja, ich weiß bis heute nicht, ob gewollt oder einfach nicht gewusst. Und ja, dann, wenn du heute an dem Haus, das ist immer noch ockergelb, aber mit ganz, ganz vielen blauen Paintball-Farbtupfern. Ich habe das sogar live einmal mitbekommen. Das war das letzte Heimspiel der Saison. Ich glaube, das ist generell das letzte Heimspiel gegen Paderborn damals noch, in der Saison, bevor Breitenreiter dann zu uns gekommen ist. Und da läufst du dann auch traditionellerweise ein bisschen lang, fährst 2, 3 Haltestellen mit der Bahn, dann raus in die eine Kneipe, einen groß, einen kleinen, und zu Fuß zur nächsten, dann wieder in die Bahn. Das ist halt so ein bisschen so ein Ritual. Naja, und dann waren wir halt gerade auf dem Weg von der einen Pinte zur nächsten, und dieses Haus ist auf der rechten Seite auf der Ecke, und wir laufen auf der linken Seite und laufen, und auf einmal hörst du noch, wir so, Alter, was ist das, umgedreht, und dann einfach aus dem Haus gegenüber auf der anderen Straßenseite bei helllichtem Tageslicht, Fenster auf, Fenster zu, keiner hat was gesehen.
Ja. Sehr gut.
Ja. Aber der hat's, ist auch schon ein paar Jahre her, hat's nicht überstrichen.
Ne? Das Ding ist aber, wenn du nicht mit ihm über Schalke unterhältst, dann wird's auch immer sehr emotional. Wir haben mal nach dem Pokal-Halbfinale Schalke-Frankfurt, wo Frankfurt dann weitergekommen ist, hatte er so einen grandiosen Rant auf den Schiedsrichter losgelassen. Wo wir danach dann uns noch, glaube ich, eine komplette Nacht darüber unterhalten haben, und er war einfach nicht zur Ruhe zu kriegen, und das halt bis heute noch nach. So.
Das war also dieses Tor von das Santos?
Die Santo, was nicht gegeben wurde, weil mittlerweile habe ich es, glaube ich, verstanden, weil der Schiedsrichter schon abgepfiffen hat, bevor der Ball hinter der Linie war. Und dann darf der Kölner ja nicht mehr eingreifen, oder zumindest war es damals so. Ich blicke da heutzutage nicht mehr so richtig durch. Boah, ja, da war ich echt angepisst. Das ist auch mein einziger öffentlicher Rant, den ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben, der ist auch immer noch, ich habe den auf Instagram gespeichert, sollen die ihn 100 Jahre noch sehen. Sollen die ihn 100 Jahre noch sehen, verfluche ich die immer noch.
Der verhinderte Pokalsieg.
Naja, zumindest die Verlängerung im Halbfinale.
So. Aber es ist doch auch so ein bisschen schön, dass dieser Mythos Schalke durch diese dramatischen Niederlagen auch gespeist wird. Ja, weil diese Jagd nach einem Titel, diese unerfüllte Sehnsucht, das gipfelte natürlich dann damals in diese legendäre Meisterschaft der Herzen. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, wo man kurz davor sozusagen durch höhere Mächte dran gehindert worden ist. Das passt ja auch so ein bisschen ins Narrativ des Vereins. Ja.
Das für Außenstehende ist dann bestimmt total klasse, darüber zu reden und da Reportagen drüber zu drehen, dann Erwin aus der Kneipe zu ziehen und zu fragen, wie war das da damals nochmal und so. Und ich gebe dir recht, auch das gehört zu unserer Geschichte und zu unserer Kultur und zu unserer Tradition. Hätten wir uns ja damals aussuchen können, hätten wir die Meisterschaft genommen, ne?
So. Ja, gut vorstellen.
Weißt du? Also in dem Moment war das gar nicht so cool. Aber
du warst im Stadion, oder?
Ich war im Stadion, ja. Ich hab da gearbeitet an dem Tag. Mein Opa hat da gearbeitet, also so lange, wie es das Parkstadion gab. Und er hat sich in den VIP-Bereichen, damals war es noch nicht so wie heute mit Logen, es war einfach so ein großer Raum, der Blaue Salon hieß es. Und da konnten dann alle, die mehr Geld haben, Rudi Assauer die Klinke in der Hand geben. Und der hat da irgendwie die Getränkeversorgung in den Bereichen gemacht, hat halt, wenn leer war, bestellt, vor dem Spiel überall Fässer angeschlossen, während des Spiels ausgewechselt und so weiter und so fort. Und dann irgendwann hat er mal gemerkt, dass ich so ins Alter 18, 19 komme und noch gar keinen Plan für mein Leben habe. Ja, komm, nehme ich den Olli mal mit, kann ein paar Euros verdienen. Ich habe dann da vor dem Spiel einmal alibimäßig 3 Fässer angeschlossen, durfte mir dann schön auf der Ehrentribüne das Spiel immer angucken und habe dann noch 100 Mark damals mitgenommen. Waren das noch Mark? Waren das schon Euro?
Mark
noch. Gar nicht mehr sicher. War noch Mark. Wann kam der Euro?
2002.
Ja, dann war es noch Mark. Und an dem Spiel, da gibt es so viele Storys für mich persönlich. Ich habe, wenn man mal genau guckt, ich gucke hier in die Kamera, ich habe eine ziemlich krumme Nase. denkt ihr euch, hä? Wie kommt er dazu? Ja, schon von der Geburt an war die nicht so ganz so gerade, und dann sind halt in der Jugend gewisse, naja, auf jeden Fall war sie dann irgendwann noch krummer, und ich muss sie gerade machen lassen, also mein linke Nasenloch ist relativ out of order, und ich hatte 2001 einen Termin schon im Krankenhaus, um die Nase zu brechen, richten zu lassen. Und dann, ich kenne einige, die das gemacht haben, die sagen, boah, ist total klasse, danach kannst du so richtig atmen wieder und so, total geil. Und hatte schon einen Termin im Krankenhaus und das war das Wochenende, wo wir hätten Meister werden können. 2001, da war so auf, ey, vergiss es so. So, ja, kann sein, dass meine Nase bricht, wenn wir Meister werden, aber mit Sicherheit nicht vom Arzt im Krankenhaus. Und da schreibt einer schöne Nase, danke, ich liebe dich, ich finde die auch schön, ne? So ein bisschen schräg. Manchmal ist auch die Hässlichkeit schön. Naja, und bin dann halt, hab dann halt drauf geschissen, bin nicht ins Krankenhaus gegangen und auch seitdem nicht. Hab seitdem keinen neuen Termin gemacht.
Warum?
Ja, so, Alter. Weißt du?
Das hat dir offensichtlich kein Glück gebracht.
Ja, aber also die Brücke ist ein bisschen zu weit zwischen meiner kaputten Nase. Da schreibt einer kaputt gekokst, auf gar keinen Fall. Nein.
Wahrscheinlich warten die im Krankenhaus, wenn du kommst. Nee, du bist damals nicht gekommen vor 18 Jahren. Dich lassen wir hier nicht mehr rein.
Ja, und naja, dann war ich halt da und hab da halt gearbeitet und gearbeitet und habe mir halt das Spiel angeguckt und ich weiß nicht, ich hatte einen Nokia, was war der nochmal, 3310 damals, die mit Snake drauf.
Digga, wie du das alles im Detail noch weißt.
Ja, also
ich wusste gerade immer, dass ich im Stadion bin.
Ja gut, du ja, bist auch schon, bist auch schon ein bisschen was älter als ich. Ja, naja.
Hast und du das dann mitbekommen auf den Tribünen?
Ja, ja, die standen neben mir, die Mannschaft.
Also
Emilien Penzer, Hüb Stevens, allesamt standen fünf Schritte neben mir und haben geheult und ja.
Das war der einzige Tag in deinem Leben, wo du auch Tränen hast.
Nee, ich habe da nicht geheult, nein.
Aber du hast schon eine Zeit lang auch diese berühmten, was ich zwei Minuten gedacht, ihr seid Meister, oder?
Das waren schon fast vier, ja.
Ja, ich meine, fürs Gefühl.
Du standst halt da und ich hatte in der Halbzeit noch deswegen ein Handy, hatte mein Vater noch, weil er war, ach, niemals kriegen die da den, wir werden niemals Meister, ich weiß ja, wie die Väter sind manchmal. Und dann habe ich in der Halbzeit noch geschrieben, das war ja ganz verrückt, Haching hat erst 2-0 geführt und wir haben 5-2 gewonnen und ich glaube, Halbzeit war 2-2. Da habe ich geschrieben, warte, wir packen das noch und die Hamburger machen das auch irgendwie. Und ja, dann kam irgendwann mal einer und meinte, Hamburg ist halt, ist Ende in Hamburg, ne?
Ich war damals im Stadion und es gibt halt diese zwei Momente in meinem Leben, wo ich für ein HSV-Tor gejubelt habe. Und das war da Sergej Barbares, als er das Ding reingeköpft hat.
Ja.
Und ich war genauso fassungslos.
Jetzt will ich natürlich das zweite auch wissen.
Das war, ich weiß nicht mehr, das war das Juventus 4-4. Da war ich auch im Stadion. Okay.
Mhm.
Aber ansonsten.
Da bist du wandelbar.
Ja, ne? Das sind die Momente, wo ich denke, ach Nils, komm, auch mal für deinen
Fall. Also ihr wart beide 2001 im Stadion.
Ja, genau.
Nur in unterschiedlichen
Stadien. Ja. Ja.
Sehr, sehr interessant.
Aber wie du weißt, bin ich ja in fast jedem Stadion.
Das und dann kam halt irgendwann, wie gesagt, einer, der meinte, ist Ende. Und dann war der Jubel halt auch groß. Dann hat mein Vater schon wieder geschrieben gehabt so. Und ja, dann irgendwann, rechts war halt noch die Leinwand damals, so alte Schule. Und hab dem geschrieben und dem und guck irgendwann so hoch und denk, was ist das, warum zeigen jetzt die... Ich denk so, ach guck mal, jetzt zeigen die so, wie die Bayern so zerstört am Boden und so Schadenfreude und irgendeiner so, hey, das Spiel läuft noch. Ich so, warte mal, wir sind doch jetzt Meister. Wie das Spiel läuft noch und ja, das Spiel lief noch, ne? Hast du dann so gesehen, dass wie die Mauer stellen und so, war so auf, ja, alles klar. Ja, ist egal. Kannst den Busfahrer holen, der macht den rein, ist egal.
Naja, so war es ja nicht, ne? Also,
ja, das war schon das war Gefühl, im Gefühl. Ne? Ja, ja, ja.
Das ist natürlich echt dann, ja, so hast du das erlebt. Ja. Aber wie erlebst du denn jetzt die Gegenwart? Also, letztes Gut. Jahr fast abgestiegen irgendwie, da lief gar nichts mehr zusammen. Und jetzt über David Wagner quasi zurück zum Erfolg. Hm? Fühlt sich wahrscheinlich besser an, als wenn man dieses eine Jahr nicht gehabt hätte, ne?
Boah, du, ich hätte auch, wäre die letzte Saison genauso cool gewesen wie jetzt die aktuelle, dann wäre der Trainer wahrscheinlich nur Tedesco und nicht David Wagner. Und ob das dann der bessere oder der schlechtere Trainer ist, das wird die Zeit zeigen. So, weißt du, weil ich erinnere gerne immer dran, die erste Tedesco-Saison, da sind wir Zweiter geworden, Vizemeister sogar, sicherlich ein bisschen mehr, als wir vielleicht hätten erreichen sollen. Das war, glaube ich, ein Knackpunkt dann auch für die nächste Saison. Aber ich finde es jetzt müßig zu sagen, wenn die letzte Saison nicht so gewesen wäre. Ich freue mich immer, wenn Schalke gut dasteht und wenn sie dann darüber hinaus auch noch ein bisschen ganz ansehnlichen Fußball spielen, dann ist das cool. Dann brauche ich die schlechte Saison vorher nicht.
Aber jetzt ein Punkt hinter Dortmund?
Ja, müsste eigentlich ein Punkt vor sein. Ne? Also, wir haben, und das ist dann jetzt dann irgendwann Meckern auf hohem Niveau, gerade wenn man sich an die letzte Saison zurückerinnert. Aber wir haben gegen Dortmund 2 Punkte liegen lassen. Also das Derby müssen wir gewinnen. Punkt aus meiner Sicht. Wir haben gegen Köln zu Hause in der letzten Minute uns da so einen dusseligen, eine Ecke am kurzen Pfosten. So. Also das lernst du in der E-Jugend, dass du da einen vorstellst. Da haben wir 2 Punkte liegen gelassen. In Hoffenheim haben wir sogar verloren, was aufgrund des Spielverlaufes auch absolut, also du könntest auch noch ganz woanders stehen, ne? Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass das nicht der Fall ist. So,
ne? Weil sagen natürlich auch immer wieder viele Mannschaften, ne? Also Nico sagt es auch jedes Mal, Bremen könnte eigentlich Tabellenführer sein, wenn sie
nicht. Naja. Sind sie auch gedanklich von mir.
Ja. Genau. Aber trotzdem, es ist ja nicht nur der Tabellenplatz, sondern schon ja auch die Art und Weise des Fußballs. Also ich will es jetzt nicht in den Himmel hochloben, aber im Vergleich mit der Vizemeistersaison und natürlich gerade im Vergleich mit der letzten Saison macht es ja auch viel mehr Spaß, sich das anzugucken.
Ja, ja, total. Was mich persönlich am meisten beeindruckt, ist, dass wir es jetzt zum ersten Mal im Anlauf gefühlt 24 schaffen, ein erfolgreiches Pressing zu spielen. Das haben wir unter den letzten 6, 7 Trainern probiert. Und du hast auch immer gesehen, dass der Wille da war, aber aus irgendeinem Grund, der sich dann auch meinem fußballerischen Kenntnis entzieht, sind wir immer einen Schritt zu spät. Wir sind immer einen Schritt zu spät gekommen. Und das ist halt der Tod, wenn du pressen willst. Und du kommst immer einen Schritt zu spät, weil dann läuft der schneller, ob er dann damals Aubameyang ist oder wie auch immer, der ist dann irgendwann durch und dann fängst du dir halt die Dinger. Und das ist, glaube ich, so der größte Schritt, den ich auch absolut nicht erwartet hätte. Also ich gehört habe, oh, David Wagner kommt und er spielt schnell im Fußball und pressen. Und ich habe gesagt, oh, da brauchst du aber auch die richtigen Beine für. Weiß ich nicht, ob wir die haben, aber anscheinend haben wir die so. Und dass der Kader, so wie er auch letzte Saison zusammengestellt war, mehr Qualität hat, um besser dazustehen als in der letzten Saison. Das habe ich konstant die letzte Saison jedem erzählt, der mich gefragt hat. Das wollte nur keiner hören. So. Deswegen ist dass es vielleicht so schnell sich dahin entwickelt hat, das glaube ich schon überraschend, aber dass wir besseren Fußball spielen können als letzte Saison, überrascht mich unterm Strich eigentlich nicht.
Nee. Tatsächlich. Hast du da eine Erklärung für, weshalb das Pressing funktioniert?
Da habe ich eine Erklärung für. Na, kann ich dir nach der Werbung geben.
Das machen wir. Ich freue mich sehr auf deine Erklärung. Tobias, wir jetzt mal recherchieren. Der schiebt die Werbung ein, weil er keine Ahnung hat.
Der muss kurz nachlesen,
glaube ich. Irgendwie seine Freunde anrufen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich freue mich sehr auf euch.
Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, Pillard ist heute da. Wir reden deswegen auch ein bisschen länger über Schalke 04. Tobias Escher hat in der Zwischenzeit einen Analysenbericht angefordert im Hauptquartier Nerds. Und
womit bist du jetzt? Hast du wirklich so ein Forum da eigentlich, wo du dich so mit anderen...
Ja, natürlich. Ne? Also ja. Gibt Austauschgruppen mit. Auch mit Leuten aus der Bundesliga.
Das heißt, da sind nur so 20 Leute. Das ist
eine konspirative Gruppe.
Kann ich mir so richtig vorstellen? So macht ihr auch einmal im Jahr so ein Gruppentreffen so?
Nee, aber es ist ja kein Geheimnis, dass ich mit René Maric befreundet bin, der Co-Trainer von Gladbach ist.
Ja.
Ich kenne jetzt auf Schalke niemanden, muss ich gestehen. Da weiß ich nicht, wer da arbeitet. Schalke habe ich. Ich finde das auch ganz stark, wie die jetzt diese Saison das durchziehen, halt ihr Pressing halt, wie die auch die einzelnen Positionen, jeder einzelne Spieler macht halt mit. Also jeder einzelne Spieler geht den Weg durch und sie wissen genau, was sie tun wollen. Also die sind sehr viel genauer in den Positionen und sehr viel früher drauf. Und diese taktische Disziplin gepaart mit der Leidenschaft, die ich auch Wagner nicht zugetraut hatte, gerade diese Leidenschaft, damit sind sie schon eins der Teams, das am besten im Spiel gegen den Ball ist von allen Bundesligisten. Haben 18 Gegentore, was die drittwenigsten sind. Das ist schon der Schlüssel, glaube ich, auch immer noch. Auch wenn natürlich es wirkt ganz anders als letztes Jahr, weil es eine ganz andere Art ist des Verteidigens. Und ich finde immer noch, dass das Verteidigen die große Stärke der Mannschaft ist.
Ja, das Verteidigen des Tores ist mit unglaublicher Stärke dieses Wochenende passiert. Man könnte sagen, knapp neben der Grenze des Erlaubten. Aber das passiert halt, wenn man sich mit ganzer Stärke verteidigt.
Wir haben die Szene auf Video tatsächlich.
Ja, bitte zeigen Sie
mir. Haben wir?
Haben wir,
ja, selbstverständlich. Weggenübelt,
ja.
Das ist mein Wort. Ja, Nübeltäter habe ich auch auf Twitter gelesen.
Nübeltäter,
ja.
Hast du in der Sekunde eigentlich kurz darüber nachgedacht, okay, es gibt nur Gelb oder so?
Warum sollte ich das tun? Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, warum der rauskommt.
Ja, was der da will, weiß ich auch nicht.
So, da sind, ja, der Stürmer hat irgendwie einen Schritt, 2, 1,5 oder was vor dem Kabak, aber, weißt du, du musst ja auch noch einen Ball runterholen und verarbeiten und annehmen, da brauchst du doch gar nicht rauskommen.
Also, so sind die jungen Torhüter, die haben alle von Manuel Neuer angesteckt.
Ich sag ja, Tim Wiese wäre stolz gewesen.
Ja,
und da sagst du, glaube ich, genau das richtige Stichwort. Jetzt hier Manuel Neuer und rauslaufen und so und hat jetzt eigentlich nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun. Das ist ein Foul, das ist eine rote Karte und dafür sollte er irgendwas, was ist das Höchste, was er kriegen kann? 6 oder was, ne?
Wahrscheinlich wird so auf 6.
Abraham war 6, oder? Bitte? Abraham war 6, also Abraham für den Check bei...
Der den Streich. Trainer weggehauen hat.
Ja, Streich. Ja. Das waren 6, glaube ich. Ja. Ich schätze mal so 5 bis 6 auch.
Ja, weil der hatte am Anfang des Jahres schon mal eine rote gekriegt, auch für rauslaufen und bei Weitem nicht so Oder Suguduchi wie gestern. Aber also so Punkt, so, der hat die rote Karte sich, hat er sich verdient und auch eine etwas längere Sperre dafür, ob jetzt 6 oder 5 Wochen oder 4, keine Ahnung, aber auf jeden Fall mehr als 3. Aber dem Vergleich zu Manuel Neuer, und ich weiß jetzt nicht, ob das ein zu großer Schwenk im Thema an sich ist, aber ich verstehe diese ganze Nübel und zu Bayern und neuer Nachfolger, sehe ich den gar nicht. Sorry.
Qualitativ nicht, oder?
Von den Fähigkeiten her nicht. Ja. So. Ist er auf der Linie, wenn der Stürmer auf ihm zukommt und er lange stehen bleibt und sich breit macht und auch reflexmäßig, ist er Weltklasse, so meine Meinung, Punkt. Aber also rauslaufen haben wir es gestern gesehen, so, auch nicht zum ersten Mal. Der hat bei den Abschlägen hat er eine Streuung wie Ralf Fährmann die auch hatte, so Punkt. Der, wenn mal ein hoher Ball reinkommt, oder ich erinnere mich gegen Leipzig, da hat er mal so einen leicht flatternden Bum-Bum, den hat er sich selber reingehauen. Also ich will den jetzt auch nicht schlechter reden, als er ist. Das ist in der Bundesliga sicherlich einer der Top 4, 5 Torhüter, würde ich jetzt einfach mal so dahinstellen. Aber einen neuen Manuel Neuer, ich glaube, da sollten wir allesamt mal die Kirche im Dorf lassen. Und wenn er dann jetzt der Meinung ist, dass er seinen Vertrag da nicht verlängert und dann woanders hingeht, dann ist er sicherlich schade, aber da weine ich auch nicht hinterher. Also du kriegst halt keine Ablöse, ist halt blöd, ne? Mhm. Aber mir ist dieser ganze Hype um den ist mir echt ein bisschen zu hoch.
Ich finde es jetzt auch sehr interessant, dass Marco Schubert jetzt zum Einsatz kommt, der ja auch als riesengroßes Torwarttalent gilt. Das ist genau andersrum, also wo man sagt, auf der Linie hat er noch ein paar Schwächen, aber was der mit dem Fuß kann, ist überragend. Da bin ich gespannt, wie der jetzt diese Lücke füllt, der jetzt auch ein paar Spieltage eine Chance bekommt. Ja,
so, und du weißt, wie schnell das geht. Also, das kann sein, dass nach Weihnachten redet keiner mehr von Nübel, sondern da steht jetzt auf einmal Neuer drin. Oh, der ist ja auch krass. Das ist der neue Neuer. Nicht mehr der neue Neuer von letzte Woche, sondern der neue Neuer.
Die beiden kennen sich aus der U21 auch. Da ist Nübel vor ihm. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er ist Nummer 2 oder 3 in der U21 gewesen. Von daher, ja, ähnlicher Jahrgang. Bin ich sehr gespannt. Und der Schritt, ich glaube, er hat vielleicht auch ein bisschen gedacht, okay, der Nübel wird vielleicht nochmal wechseln und dann werde ich auch Nummer 1 sein. Und für den wäre das, glaube ich, perspektivisch nicht so schön, wenn Nübel auf Schalke bleibt, weil ich glaube nicht, dass so ein hochbegabter Torwart in dem Alter Nummer 2 sein möchte, hinter einem gleichaltrigen Torwart. Bei Nübel hatte ich eher das Gefühl, damals war er ja noch nicht Stammtorhüter bei Schalke, dass er dann als Nummer 2 zu den Bayern gegangen wäre. Aber Neuer wird, glaube ich, noch so viele Jahre spielen, dass es albern wäre, jetzt dahin zu gehen. Er soll jetzt erstmal Minuten sammeln und Bundesliga spielen und das ist, glaube ich, auf Schalke ganz gut möglich. Also aus seiner Sicht macht Sinn zu verlängern, würde ich sagen. Aber hey, ich bin ja nicht sein Berater. Das kann man natürlich ändern. Ruf mich einfach an. Für lächerliche 20% deines Gehalts berate ich dich.
In was? Hat er den Wittmann? Nee, ne? Hat er Roger Wittmann?
Nee, sein, ne? Weiß ich nicht genau.
Nee, ich glaube nicht.
Ist er nicht, ne?
Kann mal kurz gucken.
Ist, genau. So,
das wär, aber es ist eine Roger Wittmann, der so Weltklasse-Spieler wie Max Meyer, die in jedem europäischen Spitzenverein übrigens Stamm spielen und sehr wahrscheinlich mit zur Weltmeisterschaft fahren.
Ja.
Berater Siebert und Bax.
Ja, schon mal gut zu wissen. Das klingt doch
solide. Klingt nicht danach, als wenn ich das nicht auch könnte. Also Nübel, hartes Foul, muss man sagen. Gasinovic hat danach auf Instagram auch noch ein Bild von seiner maladen Brust gepostet. Also dem hat es richtig erwischt. Zum Glück geht es ihm gut und er ist nicht schwerer verletzt. Ja. Aber das sah richtig, richtig brutal aus. Und ja, da kann man aus Frankfurter Sicht, glaube ich, glücklich sein, dass der Junge nicht schwerer verletzt ist. Trotzdem muss man sagen, dass Frankfurt diese numerische Überzahl dann am Ende nicht mehr ausnutzen konnte. Es blieb dann beim 1-0 für Schalke. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich so Schalke und Frankfurt gegenseitig begegnen auf dem Weg nach oben und nach unten. So, ne? Also Frankfurt kommt aus einer 2-jährigen Hochphase. Und auch Eddie hat hier durchaus Champions-League-Ambitionen geäußert. So. Die Qualität ist da und vor allem sind die Ansprüche da. Und bei Schalke ist es genau umgekehrt. Wie ist es denn jetzt um Frankfurt bestellt? Ist das jetzt so eine kurzzeitige Schwächephase wegen der Doppelbelastung, weil vielleicht die Stürmer vorne, die Büffel ersetzen sollten, teilweise auch verletzt sind, wie Bastost und so weiter? Oder ist Frankfurt zurück da, wo sie in den letzten Jahren hingehörten?
Nee, was mich halt sehr stark gewundert hat, ist, dass sie überhaupt nicht dieses typische Frankfurter Hütterspiel gemacht haben. Es ist jetzt schon seit einigen Spieltagen. Es war ja so, bis zur roten Karte hatte Schalke 60% Ballbesitz und sie sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Die Frankfurter sind nur hinterhergelaufen, haben sehr tief gestanden. Das ist ja eigentlich das Frankfurter Spiel. Das ist ja, deswegen finde ich es ganz gut, diesen Vergleich mit den umgekehrten Rollen, weil in diesem Spiel war es halt wirklich die umgekehrten Rollen. Das waren die Schalker, die halt immer draufgegangen sind, immer den Ball haben wollten und die Frankfurter gar nicht so sehr. Und da klingeln dann bei mir immer die Alarmglocken, wenn du halt so ein Trainer hat einen Spielstil etabliert, der funktioniert. Und letzte Saison haben sie auch bis zum Ende, egal ob Doppelbelastung oder nicht, haben sie bis zum Ende immer rauf, immer vorne rauf, immer offensiv spielen. Und jetzt plötzlich machen sie es nicht mehr. Das ist dann schon so ein Knackpunkt, wo ich mir denke, okay, irgendwie da scheint was Größeres schief zu laufen, wenn sie jetzt ihrem Erfolgsstil nicht mehr treu bleiben.
Wirkt auf mich auch so, als wenn die dann rote Karte ist, natürlich ein anderer Schnack, aber bis dahin wirkte das alles auf mich so, als wenn sie da mit einer vom Spiel gesagt, hier 0-0 unterschreibt, glaube, hätten sie gemacht. So, war so mein Eindruck von der Spielweise her.
Ja. Ja, also die werden sicherlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber 12., 18 Punkte, so langsam schwimmen zumindest die europäischen Fälle davon. Da wird der Abstand doch immer größer und da muss man schon ziemlich einen Schlussspurt dann.
16. ist näher dran als der 7. im Moment.
Ja, aber ich glaube, die Qualität ist so hoch. Also ich glaube, das Schlimmste, was Frankfurt passieren kann, dass es eine langweilige Saison wird.
Einfach ja, genau.
Mittelfeld irgendwann, ne?
Aber wenn wirklich so diese Gerüchte, die dann Eddie manchmal streut, dass irgendwelche Teile der Büffelherde wieder zurückkommen sollen und so, wenn dann wirklich sie da etwas verändern vorne, dann wird der Fußball, glaube ich, auch wieder dementsprechend mehr funktionieren.
Ja. Weißt halt nicht, ob das genügt, wenn du da jetzt einen Rebic rein wirfst.
Wahrscheinlich nicht. Du brauchst halt den Alea. Und
ja,
den
du hast Alea, hast du, der fehlt, der die, du hast ja keinen, der die Bälle spielt überhaupt. Ja. Die Rebic braucht. Das ist so ein größeres Problem momentan.
Ich finde auch aus Rebics Sicht, also selbst wenn man sagt, es wäre nicht das Eingeständnis des Scheiterns, wenn er zurückgeht, er geht ja auch in eine sportliche Situation, die viel unattraktiver ist für ihn. Also er ist Pokalsieger geworden, er hat bis ins Euroleague-Halbfinale hat er gespielt und wenn jetzt Frankfurt dann nächstes Jahr nicht europäisch spielt und so weiter, das ist für Rebic dann, warum bist du dann überhaupt weggegangen? Also reicht das jetzt in Mailand aus für dich, um sozusagen zu sagen, okay, meine Ansprüche sind so weit gesunken, dass ich jetzt mich mit Bundesliga Platz 10 oder meinetwegen auch 6, 7, naja, so zufrieden gebe?
Die Situation ist ja voll, dass er nur geliehen ist. Es geht ja darum, dass die Leihe quasi beendet wird vorzeitig, weil es ja ihnen nichts mehr bringt beim AC Mailand. Und AC Mailand dann, ich weiß nicht, wie das mit Kaufoption ist, wahrscheinlich nicht ziehen wird.
Ich glaube, da bin ich voll bei dir. Ich glaube nicht, dass Rebic jetzt dann der Schlüssel für alle Probleme ist. Das definitiv nicht.
Gar nicht.
Weil dann, der würde auch den Ball nehmen und würde halt losrennen und würde sich auch festrennen. Aber es fehlt, glaube ich, gerade in der Offensive so ein bisschen die Kreativität im Moment.
Der, was er gerade schon gesagt hat, was Frankfurt stark gemacht hat, war ja natürlich auch die Büffelherde und die drei Offensivspieler, die da vorne gewirbelt haben, aber halt auch der Spielstil, ne? Mhm. Die haben halt den Druck hochgehalten. Das sah zumindest immer so aus, als wenn es auch richtig wehtut, gegen die zu spielen. Da sind auch ein paar Hirten dabei. So, ja. Das ist unangenehm. Und davon zehrst du, aber wenn dann das nicht mehr da ist und auch deine guten Offensivkräfte nicht mehr, ja, dann sieht das halt so aus, wie das aussieht. Ne? Mhm.
Wobei ich trotzdem noch glaube, dass die Qualität des Kaders besser ist als derzeitig in der Tabelle wiedergegeben. Also ich sehe, wenn die sich noch ein bisschen fangen, dann gut, ich meine, mal gucken, wer davor steht, ne? Aber eigentlich ist die Qualität höher, zumindest als Freiburg. Hoffenheim hat auch einen hohen Aderlass gehabt. Alle anderen Mannschaften da oben stehen ja auch nicht zu Unrecht da, so, ne? Also Freiburg spielt super, aber ich meine nur, die machen das Maximum aus ihren Möglichkeiten, so. Und wenn Frankfurt das Maximum aus ihren Möglichkeiten machen würde, dann wären sie natürlich höher als Platz 12. So, von daher mal gucken. Aber in dieser Saison, wie gesagt, wird schwer, glaube ich, nochmal das zu bestätigen, was in den letzten beiden Jahren so geboten wurde für die Fans. Ne? Mal gucken.
Köln und Paderborn kommen jetzt. Das sind dann nochmal zwei Dinge, die man gewinnen muss.
Das musst du gewinnen, ja.
Da müssen sie Punkte holen. Ja.
Eddie kommentiert im Chat munter rum, worum es
Wieso kommentiert er im Chat? Warum ist er denn nicht hier?
Ja, keine Ahnung. Aber der sitzt der sitzt irgendwo und kann hier nicht sein. Der wird, glaube ich, irgendwo festgehalten von seinen Kumpels, keine Ahnung.
Das glaube ich nicht, aber.
Es war wichtiger, dass wir die beiden voneinander trennen, weil Schalke-Fan und Frankfurt-Fan heute hier nebeneinander
sind. Also froh sein, dass überhaupt überall.
Ja, ich wollte schon sagen, das ist auch kein Zufall, dass er heute nicht hier ist, oder?
Ja. Ja, aber ich habe auch.
Bei dem, wo war das denn nochmal?
Eddie kommt nie, wenn Frankfurt verliert, habe ich gelernt.
Achso, wenn Frankfurt verliert.
Das hat er bei dir gelernt, wiederum. Ja. Das ist so euer Ding.
Hallo.
Mal ganz ernsthaft.
Wenn das jeder machen würde, wäre die Sendung. Hallo. Würde nur Tobias Escher hier sitzen, was vielleicht für viele auch eine Verbesserung darstellen würde, aber es wäre die Realität.
Das ist ja der sehr Gefahr gelaufen, Sendung. Ist das letzte Mal da die Brille zu verlieren. Ja, ne? Das war er noch nicht. Ja. Hast du die noch?
Ja.
Ich meine, das ist Spaß.
Wenn wir schon mal einen Schalke-Experten hier haben.
Ja.
Platz 4 jetzt. Ist natürlich Ausnahmesituation. Was meinst du, wo geht's hin diese Saison? Boah. Was kann da noch gehen?
Schwer. Also sollten die sollten die Spieltage alle vorbei sein und wir haben nächstes Jahr Mai und wir sind immer noch Vierter, dann hätte ich ja sicherlich nichts dagegen. Ne? Ob das am Ende realistisch ist, musst du sehen. Ne? Also du darfst nicht außer Acht lassen, dass wir jetzt für Mittwoch gegen Wolfsburg haben wir noch einen Innenverteidiger aus dem Kader. Ne? So, ich meine, hatten wir vorher auch, aber da war es noch ein McKennie, der eigentlich ein Sechser ist und dann hingezogen wird. Dann hast du jetzt einen Nübel, der jetzt erstmal ein paar Wochen nicht zur Verfügung steht. Wie groß der Impact sein wird, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das, also ich habe den Schubert auch noch nie so wirklich richtig spielen sehen, aber du hörst ja viel Gutes so. Und solange wie er sich nicht im ersten Spiel nach 10 Minuten selber einen reinhaut, dann, ja, weiß er, dann kann das auch mal in eine ganz blöde Richtung gehen, so eine komplette Karriere. Frag mal Loris Karius. Wobei der es natürlich nicht so früh in der Karriere gemacht hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich hab. Ja, nein, wirklich. Was soll ich euch sagen?
Guck mal, aber wenn wir
von großen Verletzungen verschont bleiben, so, und dann auch nochmal in der Defensive ein paar mehr Optionen haben, weil machen wir uns nichts vor, wenn du Sané, Stambouli und Kabak alle drei fit hast, dann wird schon schwer mit zwei Info, wenn du lässt es spielen. Ne? Also ich finde das Kabak da gerade, boah, Alter, ist schon Lucio 2.0 so ein bisschen. Ne?
Ist eine Maschine,
so,
ne?
Also,
und dann, ist er so jung und du siehst natürlich, wenn du so einen Jungspieler hast, der dann in so einer Situation liefern muss und liefert, dann kannst du ihn eigentlich auf die Bank setzen.
So, weißt du? Ja. So, wie erklärst du ihm das?
Ja. Ne?
So, von daher, das wird dann kommst du richtig in Luxusprobleme. Du hast einen Arid, der zurzeit halt Suat Serdar vielleicht sogar noch mehr. Das ist, glaube ich, so mein Spieler bisher der Saison. Omar Mascarell, hast du teilweise das Gefühl, das ist eine laufende Wand mit einem Mascarell-Trikot auf. Das passt halt gerade alles. Aber das weißt, kann sein, kommst du aus der Winterpause, ersten zwei Spiele, denkst du, ach komm, ist noch so kalt, rechne ein bisschen, gehen wir mal nur mit 98% oder 97% dran, statt mit 100, verlierst zwei Spiele. Oder du weißt, wie schnell das im Fußball geht. Drei doofe Verletzungen, ne? Von daher. Ich sehe schon,
du druckst dich ein bisschen drum herum, eine konkrete Antwort zu geben auf die Frage, Tobis, aber. Nee,
ich tue mich halt immer schwer mit Schalke diese Saison. Weil die einerseits haben diese Momente, diese Saison ganz besonders. Da haben sie Momente, wo sie halt wirklich dominant auftreten. Du hast dann das Gefühl, aber sie kriegen es nicht vors Tor, weil da irgendwie vorne jemand fehlt. Burgstaller hat sich sehr aufgerieben immer, als er gespielt hat, aber sitzt jetzt nicht umsonst auf der Bank, weil er keine Tore geschossen hat. Ja. Rahman ist der beste Torschütze. Und dann hast du so defensiv super stabile Spiele und dann hast du aber auch wieder so ein 3-3 gegen Düsseldorf dabei, wo sie drei Gegentore aus dem Nichts fangen quasi. Mhm. Deswegen tue ich mir immer schwer damit, ob die jetzt da wirklich ganz oben hingehören oder vielleicht doch ein Regal weiter unten.
Ja, also einstelliger Tabellenplatz habe ich vor dieser Saison habe ich gesagt, gut, wichtig ist besser als letzte Saison. So, ich glaube, da können wir schon mal gedanklich einen Haken hintermachen. Ein einstelliger Tabellenplatz ist natürlich nach so einer Saison immer schön, aber wenn du jetzt gerade, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass heute in einer Woche, wenn die letzten beiden Spiele durch sind, du dich immer noch, jetzt kommt Wolfsburg und Freiburg, sagen wir immer noch unter den ersten sechs aufhältst, ich glaube, dann ist es auch nicht arrogant oder so, dann mal zumindest intern auszusprechen, ey, jetzt kommt noch mal alle Spiele genau noch mal dieselben, nur in einem anderen Stadion. Und danach wollen wir immer noch unter den ersten sechs stehen. Ich glaube, das wäre für intern eine ganz gesunde Zielauslosung.
Ich bin ja immer der festen Ansicht, wo du dich immer ein bisschen gegen wehrst, aber dass dieser Trainer schon sehr, sehr viel von dem ausmacht, wo sie gerade stehen. Diese Liga ist zwar sehr eng und trotzdem scheint er im Moment genau den Schlüssel gefunden zu haben, um bestimmte Charaktere in dieser Mannschaft wieder richtig anzupacken.
Und du sagst, die Kernaussage ist aber nicht, dass er den Schlüssel gefunden, sondern im Moment. Das hat Tedesco vor zwei Jahren auch.
Genau.
So, deswegen bin ich da
aber,
vorsichtig euphorisch. Ich mag den, ich mochte aber auch Tedesco. Und ja, ist ein anderer Fußball und der vom Wagner ist sicherlich ein bisschen schöner anzusehen und da schießt er auch ein paar mehr Tore. Aber du weißt, wie schnell es geht.
Das meine ich. Also man hat bei Schalke in der Vizemeistersaison kam sehr viel zusammen.
Ja, natürlich. Ja,
also das war auch kein schöner Fußball. Man hat die Spiele oft sehr knapp gewonnen und die Konkurrenz hat einem auch noch den Gefallen getan, dementsprechend nicht zu punkten. Von daher sehe ich das durchaus schon als einen Fortschritt und vor allen Dingen, dass du aus dieser Mannschaft, dass du die so wach küsst und aus diesem Trümmerhaufen wirklich das Maximum da rauskitzelst und die Spieler blühen auf und so. Das ist ja wirklich dann die Leistung, die der Trainer nachweist. Also das kann man ihm dann auch, glaube ich, gar nicht mehr absprechen. Lass uns mal über eine Mannschaft sprechen, die ja einfach Leistung komplett verweigert. Die in den letzten Wochen so spielt, als würde sie unbedingt das Nordderby quasi wiederhaben wollen. Und zumindest denkt so, okay, der HSV wird's nicht packen, dann müssen wir halt runterkommen. Ja,
genau.
Ja, das ist irgendwie so das Ding, was Werder Bremen gerade spielt. Und man hat jetzt 6-1 gegen Bayern München verloren. Coutinho mit einem Weltklasse-Auftritt, 3 Tore, 2 Torvorlagen, 1 Tor schöner als das andere. Ja, Nico, du wolltest eigentlich gar nicht kommen, du wolltest auch nicht über das Spiel reden. Marc,
Nee, ich wollte kommen.
Der Bremen,
ich habe gesagt, ich stelle mich hier hin, ich stehe dazu und ich bleibe auch hier sitzen. Aber ja. ich sag nichts dazu. Nein, natürlich sage ich was
dazu. Ja, sag bitte was dazu. Kofeld ist der beste Trainer der
Welt. Kofeld ist der beste Trainer der Welt.
Er geht ja zu Dortmund, hat Mario Basler gesagt.
Er geht nicht zu Borussia Dortmund, er wird da bleiben. Und
das war, was ich
jeder von euch da draußen, der irgendwie anfangen möchte, eine Trainerdiskussion zu starten, so kann sich gehackt legen, weil das wird nicht passieren. Und das ist das. Was?
Woher kommt dieser Übermut?
Das ist kein Übermut.
Natürlich ist das
Übermut.
Das ist einfach
Übermut.
Nicht realistisch, dass wenn die weiter so über die Plätze gurken, dass dann keine Trainerdiskussion entsteht. Das ist Fußballromantik, die. Mit der du mich sehr fangen kannst, aber das ist einfach nicht die Realität.
Nee, das ist der Unterschied zu anderen Vereinen, weil sie ihn arbeiten lassen.
Ja,
wenn
genau.
Wenn er am 32. Spieltag 17. ist oder so, dann wird es natürlich irgendwann
wann?
Für den. Ja, wenn er am 32. Spieltag 17. ist, dann
wird am 32. Spieltag 17. haben die schon mal fünfmal vorher so Buffe haben die nicht geschickt. Aber was hast du denn für Vorstellungen, Nico?
Nee, definitiv
nicht. Ich will dir das nicht immer madig reden, aber das ist Träumerei.
Das ist nicht Träumerei, das ist der Umgang mit dem, wie dieser Verein versucht, mit diesem Trainer etwas neu aufzubauen. Und das ist im Moment ziemlich dilettantisch.
Das ich wünsche euch das. Ich wünsche euch das. Meine ich ernst.
Weil wenn du siehst, wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit komplett auseinandergefallen ist, dann ist halt alles, was in den Wochen davor irgendwie vielleicht noch kompensiert wurde oder durch vielleicht auch durch die Gegnerstärke aufgefangen wurde, also dass man sich noch dagegen wehren konnte, ist da halt komplett offengelegt worden. Und dann natürlich der kleine Faktor, dass Coutinho das Spiel macht, dass er seit 14 Spieltagen machen soll, dass sich jeder bei München wünscht oder so, dass er das jetzt ausgerechnet da macht. Aber du hast im Spiel vorher auch schon angemerkt, dass sie natürlich verunsichert waren und wenn das Spiel hauptsächlich daraus besteht, dass du einfach versuchst, Rashica lang und schnell zu schicken, damit der Boateng nass macht, was er ja auch in 4 von 5 Situationen gemacht hat, nur hat er nur ein Tor draus gemacht. Und da ist auch mit dem Sonntagsschuss, das war von vornherein klar, dass es eng wird, dass es so brachial wird, ist schon heftig. Aber es ist nicht der Punkt so im Moment bei Bremen. Denn da mit der Niederlage irgendwie 4 oder so, das hätte ich alles, das wäre von vornherein klar gewesen. Diese nächsten beiden Spiele sind die entscheidenden. Und ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Wenn du jetzt zum Beispiel gegen Köln und gegen erstmal Mainz und dann Köln, wenn du da auch keine Punkte hast und mit 14 Punkten nach der Saison stehst, dann werden sie natürlich auch intern darüber sprechen. Aber dieser Verein funktioniert nun mal so. Und da kann von außen jeder gerne sagen, was er möchte. Wenn sie eine Trainerdiskussion führen, dann führen sie die intern. Aber sie werden nicht anfangen, den wegen Druck von außen eine Trainerentscheidung zu treffen. Das hat Werder Bremen.
Nein,
das hat Werder Bremen nie gemacht.
Ja, nee, das war auch nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass wenn er weiterhin keine Punkte holt, muss er gehen.
Ja, aber
ob
das
intern, extern oder ob das in der Bildzeitung oder auf
der Kanalstraße steht. Ja, aber das ist doch besser Bullshit. Das ist doch vollkommen klar. Darum ist ja. Aber die Trainer, das ist ja nicht der Punkt. Es geht darum, ob eine Diskussion daraus entsteht. Und die Diskussion entsteht immer über Fans und Medien. Und Fans stehen in der Breite immer noch hinter diesem Trainer. Und in den Medien ist es auch relativ ruhig, weil der Verein klar macht, wir diskutieren da im Moment nicht drüber. Wie gesagt, wenn Mainz und Köln beides verloren wird, dann wird darüber diskutiert werden.
Ja, und Mainz ist durchaus eine gefährliche Mannschaft. Also die können gerne mal, so wie jetzt, untergehen. Aber die können auch gerne mal über sich hinauswachsen. Das ist jetzt unter dem neuen Trainer Bayer-Lotzer so ein bisschen alternierend irgendwie so.
Bremen ist ja auch momentan ein sehr dankbares Gerüst, weil du kannst entweder auf eine Bremer Mannschaft treffen, die selbstbewusst ist und die funktioniert und dann kann es sein, dass sie dich überrennen und überrollen, aber wenn du es schaffst, in diese Lücken zu kommen und diese Defensive ist nach wie vor ein Schweizer löchriger Käse, weil sie noch nicht einmal diese Saison, habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber noch einmal diese Saison mit der kompletten Viererkette gespielt haben, wie sie auf dem Zettel am Saisonbeginn sich ausgemalt wurde, so noch nicht einmal haben diese 4 zusammengespielt, dann ist das wahrscheinlich für die Kaderdichte, die Bremen hat, einfach nicht zu kompensieren, wenn Lang, Groß und Veljkovic da stehen.
Das ist so ein bisschen ähnlich, aber wie bei Frankfurt, habe ich das Gefühl momentan. Weil da ist nichts mehr von diesem Stil, den wir mit Kofeld ja auch immer verbunden haben. Dieses offensive Spiel, dass sie auch aus dem Ballbesitz heraus Chancen kreieren können. Davon ist halt nichts mehr übrig. Die haben sich jetzt gegen Bayern hinten reingestellt und sind dann bestraft worden, mehrmals richtig blöd. Und das hat mir dann schon ein bisschen Sorge gemacht, weil sie eigentlich auch mal gut aussahen gegen bessere Teams und da auch mutig gespielt haben immer. Und das ist jetzt völlig weg momentan.
Und ich glaube,
jegliches Selbstverständnis ist weg.
Und ich glaube, genau das ist nämlich der Punkt, der es auch gefährlich macht gerade. Ja.
Da wollte ich vielleicht nochmal in dieselbe Kerbe gehen. Ich habe mich jetzt schon mehrfach diese Saison hier und da, wenn ich Bremen, ich muss da auf mein Wissen auf Zusammenfassungsausschnitte beruhen, so, ich habe nicht ein Bremen-Spiel komplett gesehen, außer es gegen uns. Aber jetzt gestern typisches Beispiel, das fühlt sich so ein bisschen an, finde ich, wie Schalke letzte Saison. Kannst du dich noch erinnern, wie wir in Bremen gespielt haben in der Rückrunde und ein Bombenspiel 30 Minuten gemacht haben, 1-0 in Führung gegangen sind, auch vollkommen verdient. Da hast du mir noch geschrieben, ey, also hätte ich nicht mit gerechnet. Und dann kurz vor der Halbzeit fällt so ein 1-1 irgendwo her. Und dann siehst du schon, wie Körperhaltung schon, und dann dauert das nochmal 4 Minuten in der zweiten Halbzeit, bis er 2-1 fällt, und dann kannst du den Fernseher ausmachen, so, oder kannst du aus dem Stadion rausgehen. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Und deine Analyse damals war aber, Trainer erreicht Mannschaft nicht, so.
Ja,
das,
genau.
So,
genau.
Weißt du, und das ist das Ding, worauf ich eigentlich hinaus will, so. Mag sein, dass das dann nicht so öffentlich breitgetreten wird wie auf Schalke oder auf Hamburg oder wo auch immer. Aber im Endergebnis ist es dasselbe. Wenn die nicht liefern, dann aber muss der Trainer gehen. Und das ist mein Punkt, den ich sage. Das finde ich an vielen Ecken und Enden zu schnell und ungerechtfertigt. Und weil am Ende, sorry, jetzt zum vierten Mal absicht, weil du weißt selbst genau, am Ende ist wichtig, ist auf dem Platz, und da stehen 11 Spieler und nicht der Trainer.
Ja, genau. Statt noch nie ein Trainer auf dem Platz. Stimmt vollkommen. Ich habe mir natürlich aber auch dann schon mal mit meinen Möglichkeiten mal so einen Versuch, eine Stimmung einzuholen, damit ich selber ein Gefühl dafür habe, okay, ist da wirklich was im Argen? Und jeder bestätigt mir, nein. So, es läuft einfach kacke. Und jetzt muss man halt überlegen. Und ja, genau, aber es ist nicht so, es läuft kacke und außerdem sind 14 Spieler gegen den Trainer und finden den kacke, sondern es läuft einfach kacke. Und jetzt muss man halt überlegen, wie man gemeinsam aus dem Ding rauskommt. Und im Moment wirkt es alles wie ein Schiff Richtung Winterpause bringen, irgendwie zu hoffen, dass man nicht als 17. in die Winterpause geht und dann nochmal kurz ein bisschen Farbe drauf, ein bisschen neu Beschlag drauf machen und zu sehen, dass du in die Rückrunde kommst. Denn das Problem wird ja auch sein, du kannst, also keine Ahnung, Frankfurt hat vielleicht noch 100 Millionen offen oder 50 Millionen auf dem Konto und kann nochmal groß einkaufen. Bremen kann das nicht. Bremen versucht seit einem halben Jahr Gregoritsch zu kriegen, und ich glaube, trotz Suspendierung ist er trotzdem noch ein Tick zu teuer. Ob der jetzt die Hilfe ist, weiß ich auch nicht. Und wo holst du jetzt zwei stabile oder einen stabilen Innenverteidiger her und einen stabilen Außenverteidiger, der da hinten für Beton sorgt? Also, es wird schwer. Und ich weiß auch, dass immer diese Witze kommen von wegen, Bremen hat die Europa League ausgerufen. Ja, und ich finde auch nach wie vor, dass das gut und wichtig war, weil du als Mannschaft ein Ambition, finde ich, wenn du das selber das Gefühl hast, wo ich das Ziel ausrufen darfst, damit du auch irgendwie versuchst, nach was zu gehen. Das, jetzt fällt dir das halt voll vor die Füße, und es geht um nichts anderes mehr als 15. am 34. Spieltag.
Ja, also,
ja. Ich möchte nämlich keinen Nordderby haben.
Das ist auch okay. Ich finde nur, das ist halt irgendwie so ein Bremer Ding, dass man immer ständig von Europa redet und die sportliche Realität völlig außer Acht lässt. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich dann nicht irgendwie in der zweiten Liga wiederfindet. So, ne? Immer von Europa
reden. Da wird es nicht ändern. Sorry, wenn ich unterbreche. Aber aus meiner Sicht wird es da nicht ändern.
Ja. Nee, glaube ich. Also. Ja, schauen wir mal. Ja. Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja. Ein Wort noch zu den Bayern. Im Prinzip ist ja eigentlich nur das passiert, was sich in den letzten Spielen angedeutet, aber nicht eingetreten ist. Nämlich, dass sie ihre Chancen genutzt haben. In der ersten Halbzeit haben sie es nicht so getan. Dann aber kurz vor Feierabend, vor Halbzeitpfiff, dann doch nochmal zweimal zugeschlagen. Und dann haben die Bayern das gemacht, was sie machen können, nämlich den Gegner überrollt. Das hätten sie auch in den letzten beiden Wochen schon machen können, haben sie aber die Chancen nicht genutzt. Und da hat sich so ein bisschen entladen an Bremen. War vielleicht dann auch ein bisschen unglücklich. Ja, also ich glaube, so diese zwei Tore vor der Halbzeit, die waren dann nochmal so ein okay.
Ja? Soll ich Taktikanalyse dann noch schnell vor der Werbung machen? Ja, oder?
Ich würde raus. Das begrüßen, ja.
Hauen wir nochmal raus hier ein.
Hau mal die Analyse raus.
Weil ja, ist
ja immer so ein schöner Taktik-Porno-Fall, wenn du mit einem Wechsel bei einer Mannschaft gleich 10 verschiedene Positionen änderst und dann das ganze Spiel sich dreht. Also in der ersten Halbzeit hat Werder das noch ganz gut gegengehalten, gerade das 1-0. Boateng, hast du schon gesagt, war gegen Rashica eine richtige Schwachstelle. Dann in der Pause Perisic rein, Angreifer für Boateng hinten drin. Und dann hat sich halt zig Positionen hin und her geschoben. Pavard ist in die Mitte gegangen und Kimmich ist nach rechts gegangen. Perisic konnte dann hier vorne auf diese Position reingehen, auf die Außenposition. Dadurch konnte Coutinho wiederum in die Mitte, den konntest du nach vorne schieben ein Stück weit. Thiago konntest du auch ein Stück weit nach vorne ziehen. Und du hattest plötzlich eine ganz andere Elf auf dem Feld. Eine ganz andere Mannschaft, die ganz anders gespielt hat. Einfach nur mit einem Wechsel. Und das ist dann immer diese viel beschworene Vielseitigkeit, Polyvalenz, wie man das im Taktiksprech so schön sagt, Spieler, die mehrere Positionen spielen können, dass du halt mit über einen Wechsel gleich dann eine halbe Mannschaft ändern kannst, weil die Spieler es hergeben.
Und Coutinho jetzt, der hat jetzt ja wirklich eine Gala-Vorstellung gemacht und aber in den letzten Wochen ja immer darauf gewartet, dass er seinem schallenden Ruf auch endlich mal Taten folgen lässt. Und das hat nicht funktioniert. Aber jetzt in diesem System spielt er auf der 10. Das ist seine Position. Er wurde ja sonst immer auf links sozusagen abgeschoben. Ist das so ein Statement gewesen? So, ey Leute, schaut mal, ich bin eigentlich ein Zehner?
Das weiß ich nicht. Hat er schon in der ersten Halbzeit auf links außen, war schon an zwei Toren beteiligt. Aber ich fand, da hat er sich halt sehr oft in die Räume bewegt, die er möchte. Also ist sehr oft sehr weit ins Zentrum gegangen, stand dann auch mit Goretzka sich auf den Füßen. Und als man dann mit Perisic links auch einen hatte, der auch mal den Weg zum Tor geht, hat er natürlich auch einen Anspielpartner mehr, wer das defensiv noch stärker beschäftigt. Auch weil Lang, ich greife ungern Spieler rein, aber Lang hat ein furchtbarlich schlechtes Spiel gemacht. Also das war fast schon dreist, wie er da zurückgegangen ist in den einzelnen Torszenen. Und das merkst du schon, dass der auf der 10 sich wohler fühlt, ja. weil er da diese Freiheiten besser nutzen kann. Weil dann keiner fehlt auf links außen, weil du dann eine bessere Aufteilung hast auf dem Feld.
Ja. Ja, aber ich verstehe es ja auch. Holst du so einen Jungen, der steht in der Kritik, lass ihn nochmal da spielen,
ja,
wo er hingehört, ja, oder?
Ja, ja, Punkt. Punkt. Also ich, aus meiner Sicht hat er über Jahre nachgewiesen, dass er, wenn er die Leistung bringen soll, die er bringen kann, und das er jetzt am vorgestern gesehen, dann muss er im Zentrum spielen. Ja. Punkt. Genau. So. Aber sowohl Barcelona als jetzt auch Bayern. Also aus meiner Sicht musst du dir dann bei Bayern München die Frage stellen, Coutinho oder Müller? So, ja, so einfach ist die Frage. Und dann, ja, dann hast du Nico Kovac, der vielleicht eher in Richtung Coutinho geht, aber auch der hat ihn ja öfter mal auf den Flügel rausgezogen. Jetzt hast du einen Hansi Flick, der ja so ein bisschen das deutsche Nationalmannschafts-Revival da gerade so ein bisschen gefühlt feiert in den Aufstellungen, was aber ja, wie man sieht, ja jetzt auch erfolgreich ist, ne? Aber die Frage muss sich dann irgendwann stellen. Also das eine oder das andere. Ich denke, beides zusammen kostet halt auch viel zu viel Geld.
Also. Aber hätten die das nicht eine Woche später machen können?
Das ist doch scheiße.
Ja, da hätte irgendein anderer euch die Dinger reingetan.
Also. Ach komm, geh.
Nein, das ist jetzt gar nicht böse gemeint.
Ja, hier, nur guck mal, nur weil du auf Platz 4 stehst, fängst du jetzt an, wieder den vierten von unten hier
im Volley zu nehmen. Ich könnte jetzt so viele großspurige, großkotzige Weisheiten, die du mir letzte Saison um die Ohren gehauen hast, wieder auf den Tisch legen.
Ja, mach mal.
Aber das ist nicht mein Ding, lieber Nico. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt, und das habe ich damals auch gemacht. Wichtig ist auch ein Platz.
Das ist korrekt. Wichtig ist auch, dass wir die Werbung nicht vergessen. Die hast du ja gerade schon mal so ein bisschen angekündigt. Die machen wir jetzt. Und dann hast du es auch hinter dir, Nico. Dann geht's erst wieder irgendwie Donnerstag oder so weiter.
Ich komme nicht.
Doch, du kommst. Nee. Ich freue mich sehr. Gleich geht's hier weiter.
Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlichst willkommen zurück, ihr Lieben, heute mit Pillard, der uns aus Gelsenkirchen hier besucht. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Wir bleiben im Abstiegskampf, wir bleiben da, wo es richtig eng wird, und gehen weiter nach Köln.
Das guckst du mir. Du genießt das, ne?
Nein, ich genieße das nicht. Nein, das tut mir leid.
Schon. Das ist auch okay.
Bisschen.
Bisschen ist okay.
Als neutraler Beobachter, du merkst
ja,
das, ne?
Ja, ein bisschen schon. Man darf es nicht übertreiben, aber bisschen ist okay.
Als jemand, der immer unsere Sendung guckt, weißt du ja auch, dass das jetzt eigentlich nur mal ein bisschen Payback ist. Für all die Jahre, die ich hier irgendwelche komischen Sprüche mir anhören muss von der rechten Seite.
Ja, dann ist so, total okay.
Wir kommen zum 1. FC Köln. Die haben nämlich, ja, will man das Derby nennen? Das ist ein Nachbarschaftsderby. Gegen Leverkusen haben sie einen Befreiungsschlag. Was willst du mich schlagen?
Derby, nein. Das ist das Spiel mit den Stadien, die am nächsten beieinander stehen.
Ja, deswegen sage ich ja Nachbarschaftsderby. Aber sportlich ist es eher Köln gegen Gladbach.
Aus meiner Sicht gibt nur ein
Köln gegen Deutschland.
HSV gegen St. Pauli.
HSV gegen St. Pauli.
Ja, danke, dass du das auch so siehst. Das ist bis nach Gelsenkirchen vorgedrungen, ist diese Wahrheit. So, jetzt lass uns mal kurz über dieses Spiel reden. Überraschenderweise hat das nämlich der FC 2-0 gewonnen, aber es gab neben diesen zwei Toren auch zwei rote Karten. Haben die eventuell Einfluss genommen auf das Ergebnis? Jungs, was war da los?
Na, die roten Karten waren ja relativ spät.
Ja.
Es war halt schon so, dass sich Leverkusen sehr lange festgebissen hat an diesem Betonabwehr, die Markus Gisdol da ausgerufen hat.
Mhm.
Und dass Köln immer so ein, zwei gute Konter gehabt hat. Das ist die Abwehr von Leverkusen, fand ich etwas seltsam. Die sind dann teilweise sehr seltsam und sehr luftig nach vorne gerückt. Und dann war es zwischendurch abseits ein paar Mal, aber dann hat es doch am Ende doch geklappt, dass sie dahinter die Abwehr gelangt sind. Und dann sind sie in Führung gegangen, haben das Ding gewonnen. In Führung gegangen sind sie ja schon beim Spiel 11 gegen 11. Dann als dann, oder war es schon 10? Nee, war schon 10 gegen 11.
War schon unter 10, 11, genau.
Ja. Aber es war trotzdem ein Konter, das Tor.
Mhm, das ist korrekt.
Und dann mit der roten Karte und der zweiten roten Karte war es dann beendet.
Dann war es beendet, aber man muss auch sagen, ein bisschen glücklich, dass 1-0 doppelt gleiche Höhe, also erstmal der erste Pass auf Hector war komplett gleiche Höhe, also wirklich Zentimeter, und dann direkt der Pass weiter auf Córdoba, auch wieder gleiche Höhe. Das war schon wirklich Maßarbeit. Klar, die rote Karte hat geholfen. Aber ja, also so rein sportlich für Köln war das unglaublich wichtig, muss man mal ganz kurz sagen. Wenn sie das nicht gewinnen, holla die Waldfee, sind sie nämlich Tabellenletzter und verlieren so langsam den Anschluss an ausgerechnet Düsseldorf. Von daher wahnsinnig wichtiger Sieg. Leverkusen wie immer, irgendwie hat man das Gefühl, die haben viel Potenzial, aber am Ende des Tages reicht's für den ganz großen Wurf nicht, weil die sich immer wieder so Dinger erlauben wie jetzt auch, ja, ne?
Ich hatte aber Kai Havertz zwischendurch immer so das Gefühl, dass ihm da so der letzte Drive gefehlt hat in den Situationen, was ihm der.
War auch schwierig. Hector hat eine sehr starke Partie abgeliefert, hat viele Bälle abgefangen, hat dann sehr gut gespielt. Die haben es auch taktisch sehr gut gemacht, fand ich, mit diesem sehr verdichteten Mittelfeld, 4-1-4-1. Würde ich jetzt nicht unbedingt Havertz die Schuld geben. Vor allen Dingen, der ist jung. Ich finde das immer schwierig, wenn man dem 19 oder wie alt ist er? 20 jetzt.
Der ist schon 20, Tobi.
Der ist schon sehr schön. Okay, wenn er so alt ist natürlich, dann muss er das Spiel in die Hand nehmen. Dann muss er abliefern in so einer Partie. Ja. Mit 20 ist das ein
riesiger 100 Bundesligaspiele, der hat die Erfahrung von 100 Bundesligaspielen ja, im Rücken.
Nein, weil das wird mir dann immer zu einfach gemacht. Ich finde dann halt viel schlimmer, dass ein Bailey sich dann zu so einer Tätigkeit hinreißen lässt.
Auch nicht der erste, ne?
Dumm ist, ja, das war nicht seine erste rote Karte, nee. Ja. Da hatte schon ein, zwei Tätigkeiten, die nicht so intelligent waren. Mhm. Das finde ich dann viel schwerwiegender, als dass ein Kai Havertz gegen ein verdichtetes Kölner Mittelfeld, die dann auch in die Zweikämpfe reingehen, dass er da keinen Stich sieht.
Ja, es gab ja eine Situation da mit dem Elfmeter. Da, ich wollte eigentlich noch mal die Regeln nachschlagen, habe ich aber nicht gemacht. Fällt das in die Kategorie Schutzschwalbe? Ich weiß es nicht. Also, er kommt dieses lange Bein, wenn er einfach geradeaus läuft, geht er down. Ist klarer Elfmeter. Muss eigentlich nur in ihn reinlaufen. Aber er entschließt sich ja dafür, ich springe über ihn rüber und fall dann spektakulär hin.
Ich hab's auch in der 10. Zeitlupe nicht 100% gesehen, ob er berührt wird. Das ist die spannende Frage da. Eine Schwalbe war es für mich nicht, aber wenn es halt eine Schwalbe ist und kein Elfmeter, kann auch der Videorichter nicht eingreifen, der VAR.
Okay, wenn es kein Elfmeter
ist. Weil es dann nur eine gelbe Karte und Schwalbe ist und dann so. Ja. Deswegen, bin mir da auch unsicher, ob es halt eine Elfmeter war. Und in dem Sinne war es keine klare Fehlentscheidung, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ich frage mich nur, wie ist das regeltechnisch? Also wenn ich mich dem Foul nur entziehen kann, indem ich irgendwie drüber springe oder irgendwas und dadurch aber sozusagen mich in eine schlechtere Position bringe, gibt es doch diesen Begriff Schutzschwalbe, aber wird das geahndet? Ich bin nicht up to date, das gab es zu meiner Zeit noch nicht.
Es wird geahndet. Kommt drauf an, wie das Foul ist, wie das Tackling ist. Es gibt ja dann noch gefährliches Spiel und Körperkontakt sind da unterschiedliche.
Ein direkter Freistoß dann.
Muss nicht immer sein. Kann auch, ich weiß jetzt nicht den genauen Regelbegriff.
Also Körperkontakt ist immer
direkter Freistoß. Müsste man Colinas Erben fragen. Ja. Ich kann es dir leider nicht beantworten.
Hätte mich noch mal interessiert, ob man da auch hätte anders entscheiden können.
Ich hab leider ja klar, aber das ist doch aufgrund der Bewegung zueinander schon genauso, finde ich. Da bin ich genau bei dir, dass die Situation eigentlich so ist, dass sie aneinander kommen. Da ihm eine Schwalbe vorzuwerfen.
Also Lektion nächstes Mal berühren lassen.
Ja, wenn er clever ist.
Grundlegend immer Foul mitnehmen, ja.
Ja. Also. Ja.
Das ist auch deine Erfahrung aus
über 1400 Kreisliga Einsätzen, ja. Ich weiß gar nicht, was das zu lachen gibt.
Gut. Also Köln gewinnt, Leverkusen schmeißt es mal wieder weg. Gisdol gewinnt ein Bundesligaspiel, sein erstes, oder?
Genau.
Aber ganz kurz, wenn ich vielleicht nochmal eingrätschen darf, wenn wir bei Regeln sind. Dortmund, der die Grätsche, wo er mit Hand und dann aber noch mit der anderen Hand, habt ihr die Szene auf dem Schirm?
Schießt, war das dann schießt?
Ja, genau. Was ist das? Ist das Hand? Ist das kein Hand? Ist das, muss da einer eingreifen?
Ja, es gibt auch diese Regel.
So, alle machen.
Das hat nichts mit Stützhand zu tun, das ist also ganz ernsthaft.
Es ist doch in dem Sinne, wenn du dich halt abstützt in der Bewegung, dann. Dass eine natürliche Bewegung ist, dass du die Hand darunter nimmst.
Also ich
aber sie ist hier und nicht da.
Nein, du musst die eine von der anderen Hand unterscheiden. Die ist tatsächlich so. Wir sind bei, du machst die Grätsche und ich finde, dass hier unter dem Oberkörper bei einer Grätsche eine Hand ist eine normale
ganz. Ja, sicher auch so.
So, da geht er vor. Während er das macht, ist die aber schon hier. Beide berührt so. Den Ball aber nicht und dann dreht er sich so ein wie so ein Torwart.
Und hat ihn sicher.
Und das passiert aber alles in maximal einer Sekunde.
Ja, aber dafür gibt's diesen.
Aber was ist denn jetzt?
Köln.
So, also die erste Hand nicht, aber die zweite berührt den Ball auch. Ist es dann ein Elfmeter? Ich meine, der macht aufs Spielergebnis gar keinen Impact mehr, deswegen redet auch keiner großartig drüber. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ist das Elfmeter oder nicht, dann keine Ahnung, Alter.
Also, die müßige Diskussion führen wir ja, glaube ich, jede Woche, ne? Genauso wie diese beiden Abseitssituationen, wo das eine Mal gesagt wird, ja, er ist eine Fußspitze im Abseits, deswegen ist es ganz klar abgepfiffen und bei dem anderen ist eine Fußspitze im Abseits und deshalb ist das aber in Ordnung und der Videoschiedsrichter macht nichts.
Ich kann jetzt noch Colinas Erben zitieren, wenn ein Spieler mit einem Arm einen Sturz abfängt und dann mit diesem Arm den Ball berührt, ist das normalerweise nicht strafbar. Also was wir gesagt hätten, die Hand unten ist nicht strafbar.
Ja. Aber er berührt ihn
mit. Schließlich dient diese Bewegung nur der Verleitung einer Verletzung. Also, aber zwar beschränkt diese Regel dies eigentlich auf den Moment, in dem der Spieler im Fallen begriffen ist, also noch nicht auf dem Boden angekommen ist. Doch die Schiedsrichterkommission des DFB hatte Ende Oktober in einer Erklärung deutlich gemacht, dass auch solche Handspiele strafbar bleiben sollen, die geschehen, wenn ein Spieler bei einer Grätsche zum Abstützen des Körpers die Arme seitlich zum Boden abstreizt. Also hätte es gepfiffen werden müssen.
Ja, guck mal, und er war ja so.
So. Ja. Der geht so? So ist die Grätsche?
So, da so. Ach nee, es hätte nicht gepfiffen, es hätte strafbar bleiben sollen, warum auch immer. Also die DFB sagt, es ist kein Foul.
Was sagt Colinas Erben zu dem Elfmeter in Düsseldorf?
Dazu sagen sie nichts.
Das Handspiel von Eihahn, war das auch eine? Weiß ich auch nicht. War auch so eine komische Entscheidung. Egal. So ist das halt immer wieder. So, das gehört.
Also ich weiß nur, dass wir im Laufe der letzten zwei Saisons, glaube ich, 4 oder 5 von diesen Situationen als Elfmeter gegen uns gepfiffen gekriegt haben. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, okay, das ist halt ein Elfmeter.
Aber ja, also ich hätte jetzt auch spontan gesagt, das ist ein Elfmeter, aber anscheinend ist es ja kein Elfmeter. Ja. Das steigt dir keiner.
Aber guck mal, ganz ehrlich, der ganze
Spieltag. Okay, gut, das ist das Einzige, was ich hören wollte. Gut. Dann bin ich nicht blöd und okay, gut.
Ja, genau, der ganze Spieltag hat doch schon allein in 3 Fällen immer verschiedene Auslegungen, trotz Videobeweis, obwohl sie teilweise identisch aussehen. Das ist so müßig, darüber zu reden eigentlich mittlerweile.
Lass uns mal über was Positives reden, Augsburgs Entwicklung. Was ist los?
Zu Eihahn, wolltest du noch dann, ob sie was zu Eihahn sagen?
Ja, hast du was gefunden?
Ja, die sagen zu Eihahn, lag es daran, dass der Schiedsrichter das Handspiel nicht wahrgenommen hat. Also er hat gar nicht gesehen, dass da ein Handspiel vorlag. Und deswegen konnte der VAR ihm sagen, guck es dir nochmal an.
Mhm. Okay, aber ist denn die Entscheidung des VARs, also des Schiedsrichters nach VAR?
Kann man so machen, ja.
Kann man so machen.
Woher weiß der in Köln, dass der Schiedsrichter auf dem Feld was nicht gesehen hat?
Die reden dann. Hast du da wahrgenommen? Fragt dann der VAR. Okay. Er soll ja auch neutral fragen.
Dann meint er gar nichts.
Was war denn, soll da gewesen sein? Und dann Handspiel, willst du nochmal angucken und dann geht er nochmal raus. Kurz nochmal.
Okay.
So. Augsburg, so ein bisschen Mannschaft der Stunde. Es gab mal eine Zeit in der Saison, da war Martin Schmidt, der bei den Wettanbietern die Nummer 1 in puncto Rauswurfswahrscheinlichkeit. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Augsburg fleißig gepunktet, steht schon bei 20 Punkten jetzt. Ein Punkt hinter dem Gegner Hoffenheim. Beide Mannschaften so ein bisschen inkonstant, beide mit so Wellenbewegungen auch. Ne? Hoffenheim erst mega schlecht gestartet, dann dieses Zwischenhoch jetzt wieder so schlecht. Bei Augsburg weiß man auch nicht so. Aber das war schon sehr beeindruckend. Niederlechner mit einer ganz starken Partie. Max mit einer richtig starken Partie. Also, sag ich mal, Gregoritsch wird in Augsburg nicht so sehr vermisst wie in Bremen, kann man fast schon sagen. War verdient.
Richtig Gift. Es war jetzt auch für Augsburg ein richtig schöner Erfolg, weil sie jetzt auch nicht ganz mit ihrer A-Elf spielen konnten. Vargas war gelb gesperrt, glaube ich, und Finn Burgersson fehlt ja, und dann musste man ein bisschen umwerfen taktisch, und es hat trotzdem funktioniert. Also letzte Woche hat man sehr stark von dieser Eingespieltheit gezerrt, und jetzt hat man halt auch mal mit einer Mannschaft, die nicht so perfekt eingespielt ist, ein gutes Ergebnis eingefahren. War hat natürlich auch in die Karten gespielt, dass Hoffenheim etwas fahrig war im Ballbesitzspiel und damit Augsburg zu Kontern eingeladen hat, und das beherrscht ja Augsburg aus dem FF.
Ja.
Und da finde ich also bei dieser Partie fast schon interessanter, wie komisch Hoffenheim schon wieder gespielt hat.
Du bist nicht so warm mit Schröder, ne?
Nee, ja, der ist ja richtig ein Hipster. Der stellt halt Skov auf Linksverteidiger aus, und die haben am Ende mit einer Viererkette aus Skov, Rudi Grilic und auf Rechtsverteidiger dann noch Kaderabek gespielt. Also die hatten gar keinen Innenverteidiger. Adamian war da, Akpoguma war noch, glaube ich, auf dem Feld, so rum. Und Adamian dann plötzlich auf Außen, und es ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich verstehe diese Spielerentscheidung nicht. Vielleicht bin ich dafür auch einfach nicht schlau genug. Aber zumindest jetzt gegen Augsburg hat es null funktioniert. Sie haben in der Abwehr total käsig gestanden, haben Konter zugelassen wie blöde und haben dann 4 Gegentore geschluckt mit dieser Aufstellung. Und wenn dein Skov, der so eine unfassbare geile Saison letztes Jahr gespielt hat in Dänemark, als Rechtsaußen, der in die Mitte zieht und das Ding halt immer wieder reinschlänzt, und jetzt spielt er da Linksverteidiger. Und kurbelt halt das Spiel, ist bester Offensivspieler, kurbelt das Spiel an, aber du denkst dir, wieso ist der auf Linksverteidiger, lässt dann defensiv Lücken und kann auch offensiv nicht das komplette Potenzial entfalten.
Ja.
Warum?
Tja, wenn das klappt, ist er ein Genie. Wenn es nicht klappt, dann klappt es wahrscheinlich nicht so lange, nicht mehr, weil er dann nicht mehr da ist.
Ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt entlassen, deswegen gleich. Hoffenheim steht ja gut da, die hatten ihren Lauf zwischendurch in der Saison.
Ja.
Und die sind auch jetzt nicht irgendwie gefährdet oder auch nicht abgeschlagen zu den Europa-Rängen. Also da hat er noch ein bisschen Kredit, würde ich sagen. Und das ist auch nur eine persönliche Sache. Man muss das auch nicht überbewerten, wenn ich jetzt sage, ich finde das komisch. Vielleicht sieht er was im Training, was ich nicht sehe. Vielleicht schätze ich auch die Spieler falsch ein. Ich finde es halt einfach nur komisch, wenn du dann plötzlich, egal ob du 3-2 hinten liegst, aber wenn du dann plötzlich mit Skov und Grilitsch und Rudi in der Abwehrkette spielst. Da sehe ich halt ihr Potenzial auch nicht richtig aufgehoben.
Okay, aber wenn die Bild-Zeitung morgen schreibt, Taktikexperte Tobias Escher zählt Schröder an, ist das schon etwas, wo du auch hinterstehen wirst?
Ich weiß nicht, ob die Bild über Hoffenheim schreibt.
Über dich?
Ich weiß nicht. Ja, aber ich glaube, Hoffenheim ist nicht attraktiv genug. Naja. Müsste jemand anders anzählen.
Die Lokalabteilung Sinsheim?
Wollte ich gerade sagen. Irgendwie so. Oder
weiß das Sinsheimer Tageblatt?
Ja.
Nun, ich würde
Rhein-Neckar-Zeitung,
meinst du? Die Rhein-Neckar-Zeitung, genau. Ja, das ist bei Hoffenheim so ein bisschen komisch irgendwie. Also einfach, ich werde aus der Mannschaft auch nicht schlau. Du aus taktischen Gründen, ich auch, also auch aus ergebnistechnischen Gründen. Mal so, mal so. Ne, mal überragend und dann wieder so. Gegen Mainz haben sie ja auch schon richtig auf die Nüsse gekriegt, ne? Unnötig eigentlich. Mhm. Gut, dann galoppieren wir weiter. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit. Die Hertha hat ein Spiel gewonnen. Jürgen Klinsmann, sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch, Jürgen Klinsmann, seit er bei den Bayern damals 1984 gehen musste. Ja. Jetzt also sein erster Sieg mit der Hertha gegen Freiburger, die ja als Favorit in diese Partie gegangen sind. Warum hat das diesmal nicht geklappt?
Weil sie als Favorit in die Partie gegangen sind. Also, weil Freiburg.
Das sind Analysen, ich merke das.
Warum? Das ist, weil Freiburg, das haben wir ja schon oft genug gesagt, die gehören da oben eigentlich nicht hin, wo sie jetzt sind. So gar nicht so, weil sie schlecht spielen, sondern einfach von der ganzen Feeling der Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die als Außenseiter lebt, die ist halt noch genauso wie Schalke sehr gut im Pressing ist, die es liebt, den Gegner zu jagen. Und jetzt fährst du nach Berlin, hast 60% Ballbesitz, liegst irgendwann durch einen Darida-Knaller, den er halt auch nicht jeden Tag macht, liegst du 1-0 zurück und musst dann anlaufen gegen diese total defensive Hertha-Mannschaft. Und das ist halt dann nicht die Welt von Freiburg. Das ist auch völlig okay, dass das nicht die Welt von Freiburg ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann verlierst du halt so ein Spiel, dass du in den letzten Wochen als Freiburg immer irgendwie noch knapp 2-1 gewonnen hast, verlierst du dann 1-0. Was auch vollkommen okay ist.
Ja, was okay ist, das stimmt. Man kann nicht immer das Maximum rausholen. Ja, für Hertha ein bisschen glücklich, denke ich auch.
Und das ist halt schon ganz interessant, wenn du als Hertha selbst gegen Freiburg irgendwie im eigenen Stadion.
Oh, was heißt selbst gegen Freiburg? Freiburg ist doch, steht doch gut da.
Ja, ich finde aber mit einem, also kann ich jetzt, ja, ist nur so ein Gefühl, aber mit neuem Trainer und vielleicht dann auch neuem Selbstbewusstsein hätte ich mir.
Ich fand
auch
schon.
Du weißt, was ich sagen will.
Ja.
Beherzteren Auftritt von Beginn an gewünscht.
Ich fand das realistisch angesichts der aktuellen Tabellensituation. Und ja, ich fand, sie hatten mehr Tempo drin als zuletzt. Also das kannst du denen nicht absprechen, dass Dil Roson und Luke Bakio über die Flügel mehr Tempo reingebracht haben und Selke öfters geschickt wurde hinter die Abwehr. Der muss halt mal treffen, der Selke irgendwann. Ja. Der muss halt irgendwann mal das Toreschießen wieder anfangen. Das wäre nicht schlecht für ihn. Ja. Ein Saisontor ist ein bisschen wenig für einen Spieler, der auch in relativ häufig im Vergleich zu anderen Mittelklasse-Stürmern in Abschlusspositionen kommt.
Wenn der irgendwann mal so 10 Saisontore macht, dann wird Jogi Löw den nominieren. Weil jetzt, wo Jürgen Klinsmann Trainer in Berlin ist, der Weg ist kurz.
Ja.
Jürgen Klinsmann hat es hier wieder als Motivator. War es Jürgen Klinsmann, der gesagt hat, ich fordere 10, 15 Tore von Selke?
Hat das nicht Löw gesagt sogar auch? Dass er gesagt hat, so ein Spieler wie Selke muss mal 10, 15 Tore machen oder sowas? Ja. Hat er nicht sowas gesagt? Ich meine, wenn Löw sich so über den äußert, dann heißt das ja im Prinzip nur, wenn du das mal machst, dann bist du auch dabei.
Stehst schon auf dem Zettel, eigentlich brauch eigentlich noch ein bisschen was machen, zack, bist du bei der Europa.
Weil sonst würde er sich darüber äußern, wie über alle guten Stürmer, die er nicht einlädt, wie über Volland oder so. Ja, nee, die sind kein Thema für die Nationalmannschaft, egal wie gut sie spielen. Aber Selke, wenn der mal 10, 15 Tore macht, ist er dabei.
Ich finde bei Freiburg jetzt spannend, wie, jetzt, ich habe das eben gesehen, Bayern und Schalke haben sie jetzt noch. Das sind ja dann eigentlich wieder zwei recht.
Das sind wieder zwei schöne Spiele, die ja auch Freiburg mag.
Ja, genau. Und dann kann man danach mal abrechnen und dann wird es, glaube ich, so. Also so oder so ist es ja schon eine richtig starke Hinrunde.
Die haben 25 Punkte.
Ja.
So. Das ist völlig, völlig gut für die.
Ja, genau. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwie so in der Rückserie noch so ein Feuer kommt, vielleicht wirklich noch oben die Leute zu ärgern oder ob dann die nach und nach durchgereicht werden und dann die Saison selbst wahrscheinlich. Wollte ich gerade sagen. Und dann nicht unzufrieden, grundsolide auf Platz 9 also die Saison wenden.
Absolut, Freiburg ist eine Mannschaft, die. Ich finde ein bisschen, also das Understatement, was da teilweise aus dem Breisgau kommt, auch manchmal ein bisschen albern, wenn sie dann irgendwie sagen, sie haben die gleichen Möglichkeiten wie Union Berlin oder sowas, die ihre erste Bundesliga-Saison spielen und so weiter. Da denke ich mir manchmal, okay, Leute, ihr müsst jetzt auch nicht untertreiben. Aber nichtsdestotrotz, was sie dieses Jahr leisten, ist wirklich aller Ehren wert. Das muss ich wirklich sagen. Und wenn sie am Ende Neunter werden, ist es trotzdem eine tolle Saison für Freiburg. Gut, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lass uns kurz mal zu dem Verein kommen, den ich gerade so im Nebensatz erwähnt habe, nämlich Union Berlin. Die haben nämlich gegen Paderborn das Duell der Aufsteiger bestritten. Und das ging 1-1 aus. Union 1-0 in Führung gegangen, schönes Tor. Und Paderborn ausgeglichen. Und dann kann man fast sagen, Union hätte es eher noch verdient gehabt, vielleicht zu gewinnen. Mm. Ja? Zumindest von den Chancen her.
Ja, von her. Ich meine, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber absoluter Punktgewinn für Paderborn und eher 2 Punkte Verlust für Union.
Ja. Aber punktetechnisch ist natürlich für Union dann eher der Gewinn, weil natürlich nichts anderes als der Klassenerhalt das Ziel sein muss. Und man hat damit Paderborn den direkten Konkurrenten da schon mal weiter auf großer Distanz gehalten, sodass man wirklich ja so langsam Platz 18 fast schon aus den Augen verlieren kann und sich nur noch um Platz 17 und 16 kümmern muss, vielleicht aus Berliner Sicht. Die werden deswegen vielleicht nicht ganz unzufrieden sein. Ja, Paderborn, mal wieder ein Punkt, aber das ist natürlich zu wenig. Auf Dauer, ne? Bleibt beim Alten.
Schöne Grüße an Ralle.
Ja. Schöne Grüße an Ralle.
Schöne Grüße an Ralle.
Ich kann leider nichts dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen.
Ach so, ich wundere mich schon.
Ja. Es ist interessant, dass du an so einem Bundesliga-Spieltag dann ausgerechnet so einen Klassiker wie Paderborn gegen Union
Berlin. Klassiker Paderborn, Union Berlin, ja.
Man merkt schon so eine gewisse, ne?
Ja. Du, tut mir auch leid.
Dass früher hast du alles geguckt, jetzt pickst du dir die Rosinen.
Jetzt bin ich Mainstream. Ja. Jetzt bin ich Mainstream.
Jetzt, wo du den Co-Trainer halt von
Bayern Gladbach gegen Werder an, so ein absolutes Traditionsduell. Ja. Statt
du fängst jetzt
Paderborn
auch
Union
du an. Du fängst jetzt auch noch so an, Freundchen. Alles klar, Leute.
Ja, wir sind damit, finde ich, gleichmäßig jedem Spiel.
Machst du das für unseren Gast?
Was? Nein.
Diese nette Nettigkeit?
Nee, ich meine für alle Leute, die sich dann beschweren, dass wir wieder über irgendein Spiel nur 2 Minuten oder maximal.
Ja, haben wir überhaupt über Mainz gegen Dortmund geredet?
Nee, haben wir nicht.
Haben wir nämlich nicht. Ich rede jetzt in den nächsten 2 Minuten noch über Mainz gegen Dortmund.
Das ist aber auch total okay, länger über Schalke zu reden als über alle anderen. Das ist unabhängig davon, ob ich da bin.
Das machen wir immer.
Okay,
das machen wir eigentlich immer.
Zu Recht spricht für euch,
ja. Nee, stimmt. Tatsächlich Mainz, ihr habt recht, Mainz gegen Dortmund hätten wir fast vergessen. Das war aber auch eine ziemlich eindeutige Sache. Ja, das war wieder das andere Mainzer Gesicht, kann man sagen. Dortmund hat die ganz schön überrollt. Und ich muss sagen, dir wollte ich noch mal eine Frage stellen diesbezüglich, weil Favre nämlich gesagt hat, er hat schon ein bisschen was verändert. Es war ein Bauchgefühl, ein Instinkttrainer, dieser Favre. Was hat er denn anders gemacht?
Er hat ja die Dreierkette geändert. Er hat ja, seit er auf Dreierkette umgestellt hat und Brandt im Mittelfeld auch zaubern darf und nicht mehr ganz vorne rumturnen muss, seitdem läuft's bei denen. Auch dieser Dreiersturm, Sancho, Reus, Hazard, der ist sehr viel mobiler, sehr viel beweglicher und auch sehr viel torgefährlicher als alles, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Und die Ergebnisse geben mir recht. Seit sie die auf Dreierkette umgestellt haben, haben sie in der Champions League das Achtelfinale erreicht. 4-0 gegen Mainz, 5-0 gegen Düsseldorf und 2-1 bei Berlin zu 10. Da merkt man schon, was so ein Taktikwechsel, so ein Systemwechsel ausmachen kann.
Mhm. Ja, was bedeutet das denn, wenn Kofeld nächstes Jahr übernimmt? Behält er die Dreierkette bei oder kann er das, Kofeld?
Dreierkette? Ich bin Dienstag im Stadion und ich freue mich da sehr drauf. Gucken wir Dortmund gegen Leipzig an, ja.
Oh, das wird echt ein schönes Spiel. Das wird, glaube ich, schön.
Morgen.
Ja, da muss man dazu sagen, dass jetzt ja Bundesliga ist.
Ja. Also
Dienstag, Mittwoch ist Bundesliga und das dann heißt, ist natürlich auch Bundesliga.
Donnerstag.
Donnerstag, 17 Uhr.
Leute, freut ihr euch oder was? Es ist gerade ein Geschenk für euch hier eingetrudelt, ein vorweihnachtliches. Donnerstag, 17 Uhr live, Bundesliga.
Und Ralf Gunnisch beehrt uns.
Ralf Gunnisch ist da.
Der ist hier.
Hallo, Alter, schön, die Geschenke gehen raus, Leute.
Wer wird denn Meister?
Ja, letzte Woche haben wir uns ein bisschen auf Leipzig geeinigt.
Leipzig wird es.
Ja.
Ich bin immer noch bei Bayern. Ich sag immer
Bayern. Aber Bayern ist Bayern. Mit 6 Punkten, das ist machbar.
Bayern.
Ja, auf jeden Fall, die ersten 3 werden auf jeden Fall Leipzig, Bayern, Dortmund.
Nein.
Also die Reihenfolge.
Nein. Ich glaube, wir werden am Ende der Saison vor den Dortmund.
Das sagst du eher aus einem kämpferischen Platz heraus, als aus einer realistischen Einschätzung.
Wir meins.
Also morgen Bundesliga International, Donnerstag Bundesliga, Sondersendung zum Spieltag. Vielen lieben Dank mit Ralf Gunnisch. Vielen lieben Dank an Pillar, dass du da warst, trotz deiner unglaublich odysseevollen Anreise. Hoffe, die Rückreise ist besser für dich. Und wir sagen tschüss, auf Wiedersehen, euch einen wunderschönen Abend auf Rocket Beans TV. Es gibt natürlich noch die Golden Boys später. Zockst du heute was?
Nee, ich zocke auch Donnerstag wieder.
Ja, Donnerstag mit wieder, ne?
Sandro.
Genau. Und dann, da sind die Jungs schon.
Wir spielen heute gar nicht, ne?
Ja, da sehe ich unsere Boys schon.
Die Jungs sind in der Valentin.
Vielen Dank auch. Guck mal, wegen denen kann ich keine Sportmeldung mehr machen, oder was?
Wer auch immer, also die Jungs freuen sich jedenfalls mega auf euch.
Was ist denn hier los? Jetzt
wieder um Games.
Was
wir sagen, hör mal, wir wollen uns verabschieden. Hör mal auf, jetzt Beef mit Tobi anzugehen.
Nee, ich bin sauer. Ich habe mich auf den Sportbattle gefreut und den darf ich nicht.
Die Leute freuen sich jetzt aber auf die Golden Boys. Deswegen ja, tschüss, wir sehen uns Donnerstag. Haut rein.
Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.